Das heißt so viel wie Moin Moin. Das ist ein friesischer Segensgruß. Heißt nicht Guten Morgen, sondern Gott zum Gruße. Und weil wir das so gerne hören und sagen in Hamburg, sagen wir das oft doppelt. Moin Moin. So wie hier Gott zum Gruße, Gott zum Gruße. Wusstet ihr das? Mundart. Halleluja, Jesus. Danke für diesen wunderschönen Nachmittag, Herr. Danke, dass du auch heute wieder hier die Hallen füllst, Herr, dass du, Heiliger Geist, hier bist mit einer neuen Salbung, mit einem neuen Segen. Wieder mal, Herr. Wunderbar bist du, Jesus. Und ich danke dir, dass du jedes Herz kennst, vorbereitet hast, dass du heute Nachmittag hierher gezogen, geschoben hast, Herr. Danke, dass du kommst in deiner Kraft. Danke, dass du kommst in deiner Herrlichkeit, dass du jetzt hier bist, dass du mitten unter uns bist, dass deine Engel hier sind und zu dienen, Herr. Dass alles an Kraft möchte, alles, was nicht von dir ist, gebunden ist und zu weichen hat, darin, wo du es siehst, Jesus. Ich danke dir, dass du, Herr, den Himmel so aufgeschlossen hast, das Feuer Gottes, dass du fällst, dass dein heiliges Blut, Jesus, über uns ist, Herr, dass hier von dieser Stätte jeder ermutigt, jeder besser nach Hause geht, als er gekommen ist. Vater im Himmel, ich danke dir, wir loben dich und preisen dich, geben dir alle Ehre und danken dir, dass hier nichts bleibt, wie es war, Herr. Lebendiges Wasser, lebendiges Brot schenkst du, Herr. Lebendiges Wasser fließt von deinem Thron. Danke, Jesus, dass du die Region hier in Brand steckst, Herr. Dass von jetzt an hier jeder Wirt Wasser sein sollte. Danke, Jesus, dass du der Anfang und Vollender unseres Glaubens uns so stärkst und so in deine Gegenwart führst. Heiliger Geist, in alle Wahrheit führst du uns, dass wir uns nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Dass wir erkennen, dass mehr drin ist, als wir bisher in der Regel gekriegt haben. Das ist so wesentlich, dass es im Grunde genommen immer schon da war, der gedeckte Tisch. Und wir immer abgehalten wurden, weil der Teufel sagt, das träumst du nur. Da ist gar nichts drauf auf diesem Tisch. Und weil wir so ein bisschen so, nun ja, also so ein bisschen, eben wie Schäfchen so sind, ne, so mäh. Die verhungern ja vorm Wasser, verdursten die, ne? Das ist so, ne? Deswegen brauchen die auch diesen guten Hirten. Vater, und ich danke dich, Jesus, dass du der gute Hirte bist, der sein Leben lässt für seine Schafe. Ich danke dir, dass du aber auch uns so ein paar Zellen da oben gegeben hast, die wir gebrauchen sollen. Da hast du einen ganzen Kopf drauf gesetzt auf diese Schultern. Man fragt sich immer, warum bloß? Danke, Herr, dass wir unter unserem Potenzial leben. Ich meine, wenn das schon das Maximum wäre, was soll man dann sich hinstellen und was Neues oder mehr wollen, nicht? Mehr geht halt nicht. Wenn da nur 250 PS drin sind in dem Motor, da kriegst du keine 500 raus. Aber wenn du immer im zweiten Gang fährst oder am besten noch Motor an und ohne Gang, dann gibt das Verbesserungspotenzial. Danke, Herr, auch für diese Fahrschule heute Nachmittag. Danke, dass du uns aus der Naivität und dem Verblödetsein rausführst in die Klarheit deiner Wahrheit. Danke, Jesus. Und wenn man nur mitnehmen würde, dann kann ich ja sagen, dass wir eine IQ-Steigerung von 10% hinkriegen. Dann haben wir schon viel gewonnen. Na? Das ist schon viel. Das nennt man dann Erweckung. Wenn 20% sind, dann kommen wir auf Erweckung. Ja, aber wir wollen es auch nicht überstrapazieren. Ne? Also, dass man nicht zu schnell zu viel. Ne? Halleluja. Nicht, dass einer gleich auf alle 5 Minuten diesen Wecker stellt. Ich meine, so viel Segen erträgt man dann oft nicht. Ne? Halleluja. Wenn Herz gesund und Krebs weg. Danke, Jesus. Amen. Passt mal auf, ihr Lieben. Der Vorteil bei mir ist, dass ich in einer Arztpraxis bin. Und in einer Arztpraxis ist es wiederum der Vorteil, dass die Patienten, man sieht sich wieder, dann kommen und sagen, was sie erlebt haben. Und man kommt aus der Nummer einfach nicht raus. Du kannst ja nicht sagen, ich bleibe im Wartezimmer sitzen und nö. Ja, wie hieß die junge Frau da eben mit dem Herzen? Ingrid. Wir wollen dich nicht unter Druck setzen, Ingrid. Nur ein bisschen. Billy Smith ist da ganz anders. Er sagt, wenn du Gott nicht die Ehre gibst, dann ist das nicht gut für deine Heilung. Wundere dich nicht, wenn es schlimmer wird. Wenn du den Wecker wieder abstellst, da gibt es Beispiele für, dann wundere dich nicht, wenn die Schmerzen wiederkommen. Weil Krankheit und Schmerz, passt auf, ich weiß, so viel auf einmal, ne? Deswegen der Büchertisch, weil man muss es nachlesen, man muss es nachhören, man muss es verstehen. Krankheit und Schmerz ist ganz normal in einer bestimmten Gottesferne und Heilung und Gesundheit ist ganz normal in einer bestimmten Gottesnähe. Das sind fließende Übergänge. Je gottesferner, desto kränker. Je gottesnäher, desto gesünder. Wenn du genau da bist, wo Jesus ist, kannst du nicht mehr krank sein. Wie willst du denn das machen? Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Du wirst zwangsläufig gesund. Und in der Tat, nochmal darauf, ne? Also es ist nichts passiert. Eine Schwester eben, auch ganz süß. Ne? Ich darf das, denke ich, so erwähnen, auch wenn ich dich jetzt hier nicht sehe. Ich denke, du bist da, hast du mir jedenfalls gerade erzählt, ne? Hier aus der Nähe aus Bruck. Sagt dann, ja, also der Wecker läuft. Und meinetwegen die CD weiß ich jetzt gar nicht von Billy auch. Aber es ist nichts passiert. Wo ist die Blockierung? Und ich sehe Herzen, das ist, je mehr man für Kranke betet, und das mache ich ja nun mal 12 Stunden täglich, jeden Tag, seit 10 Jahren, kriegt man kriegt so einen geistlichen Blick. Ne? Ich sehe Menschen ein bisschen anders. Ich sehe sie mehr so in Schichten, in verschiedenen Schnittebenen, und ich sehe auch die Herzen, und ich sehe verschiedenes andere auch noch. Und die Herzen, die anbeten, werden ganz hell und stark, auch wenn die Umstände nicht so anders sind. Und dann sage ich, das stimmt nicht. Du sagst mir, und das meinte sie ja auch so, dass es nichts passiert. Aber wie war das dann? Naja, und dann sage ich, das ist nicht richtig. Und dann sagt sie, naja, also ich meine, so eine Freude und so ein Frieden schon. Freude und Frieden ist ein Symptom der Gegenwart Gottes. Du kannst in der Gegenwart von Jesus nicht depressiv sein. Das geht einfach nicht. Du kannst auch nicht streiten. Na, also wenn du im Streit mit deiner Frau oder deinem Mann bist und dann kommst du in die Gegenwart Gottes, in den Gottesdienst zum Beispiel, das wird immer schwieriger, sich zu streiten. Also Billy hat mal gesagt, wenn er früher mit seiner Frau da Stress hatte, so auf dem Weg in den Gottesdienst, dann mussten sie umkehren, weil das stört den Frieden so. Und wenn du im Frieden bist, kannst du dich nicht streiten. Das ist ganz doof, weil das ist ja nicht streiten in dem Sinne, sondern man erklärt ja nur dem anderen, was der noch nicht verstanden hat. Und da das beide aber gleichzeitig machen, wirkt das so wie Streit. Das ist natürlich keiner in Wirklichkeit. Das ist nur, wer den längeren Atem hat, wenn man so will. Ich habe das mal am Anfang gemacht, ne? Weil also es gibt, ihr kennt das, ne? Jetzt stell dir mal vor, du hast so einen Wecker und der klingelt. Und dann ne, Herr, ich lobe dich, ich preise dich und deine Frau oder dein Mann macht mal wieder, was überhaupt nicht er oder sie sollte. Ne? Zum Beispiel den Rasenmäher so rum hinstellen, weil es einfach unpraktisch ist, weil man kriegt dann nichts mehr anders in den Schuppen rein. Ne? Oder wird nass oder keine Ahnung. Oder diese Schüssel, die jetzt da, wo würde es wirklich, da kriegst du ja keine anderen Schüssel mehr in die Schublade. Und das aber zum wiederholten Male. Es ist nicht das erste Mal, dass dir das aufgefallen ist. Und wie üblich wird du nicht so, mach mal anders. Aber jetzt bist du ja gerade in der Anbetung. Herr, ich lobe dich, ich preise. Nein, 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 nicht du jetzt. Warte mal ganz kurz, ganz kleine Sekunde. Nicht da, ne? Die Schublade, weil Nein, ich habe jetzt keine Zeit, dir das schon wieder zu erklären, aber gleich, ja, ich super, ey. Na, also, ne, also es ist nur so, dieser Rasenmäher, diese Schüssel, dieses, also, nein, ja, wir können heute Abend da, aber stell die jetzt dahin, ne? Nein, natürlich nicht da, so rum. Und den Deckel, nein, Mensch, du siehst doch, das werden jetzt alle 20 Minuten inzwischen, na, weil das dauert. Also das ist, ich meine, man, das reichen auch keine 6-7 Minuten zu erklären, wo diese Schüssel, weil das ist eine Lebensaufgabe. Das hat sie, er bis heute noch nicht. Na, also wer verheiratet ist, das ist, also, aber das, was soll man machen? Weil es geht um die Schüssel. Und das andere ist eben die Anbetung. Deswegen habe ich dann gesagt, stell den Wecker mal ab, der stört. Man muss sich dann auch mal entscheiden. Und es gibt auch Wichtigeres als Anbetung, weil wegen dieser, da kriegst du nämlich keine Schüssel mehr rein. Das, Gott kennt das wahrscheinlich nicht da oben mit den Schüsseln. Der hat da wahrscheinlich gar keine. Immer dieses lebendige Wasser, da muss man ja wahrscheinlich keine Tupperware für, aber es sei denn, also, ich sag ja, das ihr Herz, also, und dann erklärt man sich das Stunde um Stunde sein Leben lang. Und wenn man mal jetzt also aufwacht, also nicht gleich jetzt sowas hat, dann kann man auch mal anbeten. Na, so, oder man nimmt mal, macht mal eine Kur oder sowas, damit man auch mal anbeten kann, weil wegen das, also das Zuhause, das wird nie was. Da sagt da David damals, Papa, nicht streiten, anbeten. Dann habe ich ihm erst mal erklärt, dass das ja nicht Streit ist. Nicht? Ich will ja nur, dass es meiner Frau besser geht, weil wenn sie die Schüssel anders reinstellt, dann geht ihr das ganz sicher besser. Na? Ich meine, sie hat was gelernt. Das ist auch für Frau, also ich meine, auch für Männer, umgekehrt auch. Also weil in der Küche oftmals die Frauen wissen da manchmal mehr als die Männer. Und wenn so ein Mann da reinkommt, da weiß er verdix was, so quasi, ne? Nudeln, Kaffee vielleicht und Wasser. Und dann macht er was. Aber ganz anders, als die Frau das sonst macht. Und das ist schon gefährlich. So. Und naja, nicht? Und dann sage ich das, David, das kannst du noch nicht wissen. Du bist ja nicht verheiratet. Das ist kein Streit hier. Es hört sich nur so an. Weil man mehr Druck hat da so, ne? Und dann kam aber unser Kleiner auch noch damals, ne, und sagte, Papa, Peace-Uhr, Peace-Uhr. War er zwei, ne? Ich sagte, okay, okay, okay. Jetzt einmal anbeten, habt ihr frei, ne? Aber danach dann, also das aufgeschoben ist nicht aufgehoben mit dieser Schüssel. Weil das lässt eigentlich auch keine Ruhe. Ich meine, das ist ja jetzt was Ernstes. Und anbeten macht man ja mehr so zum Vergnügen auch. Na, also weil, wenn man sonst nichts. Aber das stimmt nicht ganz. Na, weil jetzt sollst du ja, also du hast dich ja jetzt eingelassen auf diesen Wecker und der sortiert dein Verhalten. Weil interessanterweise das gleiche Problem, könnte man sagen, hast du nicht, wenn du sagst, Herr, ich liebe dich, ich lobe dich, Frau, ich liebe dich, ich lobe dich. Fürs Essen zum Beispiel. Man kann, also ich meine, ich bin jetzt aber umgekehrt, geht's genauso, ne? Danke für meinen Mann, dass er den Rasen so toll gemäht hat. Kann man ja mal sagen. Man lobt den Mann, das ist gut für Mann. Oder Frau, wenn es Essen zum Beispiel auch so, na, also super, ey. Und Herr, ich finde dich auch super, ey. Passt. Ja? Man ist so in einem Tune, ne? Herr, ich finde dich klasse, Frau, ich finde dich klasse. Herr, ich finde dich klasse, Kinder, ich finde dich klasse. Ne? Also so eine Nachbarn, ich finde euch klasse. So überhaupt so. Da merkt man, das ist irgendwie so in einem Guss. Wegen der Liebe. Also Anbetung, Liebe, Loben, Danken, das passt zusammen. Hormonell. Das sind dieselben Transmitter. So Glückshormone. Glücksdiät und Glückshormone. Und das andere nicht, ne? Da sind die Cortisolspiegel zu hoch, ne? Herr, ich lobe dich. Kind, das finde ich total daneben. Also schon die Sprache verändert sich, ne? Und dann, ne? Das ist Adrenalin, das ist Cortisol, ne? Bis das auch wieder abgebaut ist. Das kriegst du auch nicht hin. Also bis man da so mal in Wallung kommt, das dauert ja auch. Das ist ja mehr als 5 Minuten. Und dann hat man auch länger was von. Das ist auch länger als 10 Sekunden, bis man sich dann wieder abgeregt hat. Nun also ist es einfach ökonomischer, wenn ich schon anbeten will, dass ich so in einem Stiebel bleibe, so bei den Glückshormonen. Aber dann kann ich mich nicht mehr um die Schüssel kümmern. Und ich muss die loslassen. Ich muss der Schüssel adieu sagen und sie in die Hände meiner Frau geben. Und auch akzeptieren, dass sie nicht richtig in der Schublade steht. Ich muss mich einfach frei machen davon. Das Leben hat noch mehr zu bieten. Und dann kann ich also auch meine Frau wieder lieben. Weil ich liebe den Herrn, ich liebe meine Frau, Schüssel hin oder her. Und so verändert, ich hoffe, ich habe euch so einen kleinen, ihr werdet das sehen, wenn ihr das macht. Es ist nicht nur bei mir so. 100%. Weil ihr seid auch Menschen. Und dann werdet ihr das zu Hause erleben, im Alltag. Gottesdienst ist Alltag. Das ist nicht hier. 7 Tage, 24 Stunden ist Gottesdienst. Und im Alltag zeigt sich, ob du immer anbetest. Da zeigt sich, ob du immer mich an die erste Stelle stellst, sagt der Herr. Und das wollen wir doch mal sehen. Und jetzt will ich es mir aber nicht mehr rauben lassen, sondern Herr, wir haben ja gelernt vorhin, wenn ich dich immer an die erste Stelle stelle, dann willst du mir alles andere hinzutun. Also an Segen, nicht an Stress. Stress auf all deinen Wegen steht ja nicht drin. Na? Sondern Sieg und Segen. Das klingt schon positiv eigentlich, ist es auch. So, und jetzt also, wenn ich dich anbete. Ich bete dich an, ich gebe diese Schüssel ans Kreuz. Kümmer du dich darum, bitte, Herr. Dann habe ich die von meinen Schultern. Und ich gehe auch ganz anders durchs Leben. Also, so schüsselfrei. Und dann freue ich mich in dir, Herr. Bis zur nächsten Ecke. Dann kommt was ich Autofahrer, ne? Das ist so an der Kreuzung. Oh, lalalala. Ich hatte mal so Erfahrungen gemacht, ne? Ich hatte mal so ein Auto früher. Das war so ein BMW, so ein 3er BMW, so vor 15, 20 Jahren, so ein bisschen tiefer gelegt, so mit so ganz breiten Reifen, Sommerreifen im Winter ohne Profil, weil das war viel zu teuer, so ein Reifen damals. Und die müssen auch mal ohne Profil fahren dann. Also ich meine, man hatte auch kein ABS, man hatte nichts, keine Airbags, das gab's alles in Mitte der 80er noch nicht. Und das war ja auch mal Sommer und jetzt liegt halt Schnee. Ich meine, die Jahreszeiten wechseln, die Reifen nicht. Und dann stand ich an dieser Kreuzung und da kam ich aber nicht mehr vom Acker. Also 3, 4 Ampelphasen stand ich halt da, weil es war eben nichts zu machen mit ohne Profil Sommerreifen, 245er oder irgend sowas. Da tut sich nichts. Ja. Und die hinter mir, die hätten also ganz viel Jesus gebraucht. Fand ich. Also ich brauchte neue Reifen, aber die brauchten Jesus. Weil ich konnte halt nichts machen. Sie hätten ja beten können. Ich auch, wenn ich schon beim Herrn gewesen wäre. Hätten auch sammeln können. Für einen Satz Winterreifen. Naja, also wenn man so eine Nase da vor sich hat, ne, also dann braucht man auch, ne, Herr, segne ihn, segne sie, ne, oder wer so, ne, also das. Und es ist die Frage, ob ich im Frieden bleibe. Letztlich ist es nicht wirklich die Situation, die mir den Frieden raubt, sondern meine Sicht der Dinge. Und diese Sicht der Dinge, diesen Fokus, den verändere ich jetzt dadurch, dass ich immer auf dich schaue, Jesus. Und wenn ich immer auf dich schaue, Jesus, dann kriege ich deine Gedanken, deine Gefühle, deine Sicht der Dinge. Und wenn ich das von dir alles bekomme, dann sehe ich meinen Vordermann durch deine Brille. Der Liebe. Ist das nicht genial? Diese Liebe ist nicht minderbar. Das ist nicht weniger irgendwann mal so, ab 17 Uhr ist ein bisschen weniger oder so, sondern er liebt uns immer mit dem absoluten Maß seiner Liebe, die durch nichts mehr zu toppen ist, sagen wir mal. wird nicht mehr oder weniger durch Leistung, durch Werke oder so. Ich meine, dass Vater Gefühle hat für seine Kinder, ist die eine Sache. Aber diese Liebe, diese göttliche Liebe, die ist, wie sie ist. Und wenn ich meinen Vordermann an der Ampel durch diese Brille sehen kann, dann wird der geheilt. Vielleicht sogar auch die Reifen. Also, wenn heute Morgen mein Rasierer nicht funktioniert und ich sage, den könnte ich an die Wand schmeißen, aber sinnvollerweise gebe ich den meiner Frau und sage, guck du dir das Ding mal an. Und sie sagt, Herr, bitte mach doch, dass der Rasierer geht. Und sie bing und bzzzt, ist das Ding an. Ne? Ganz entspannt. Wo ist das Problem? Ach ja, man hätte ja beten sollen. Nur, dass du dann denkst, wenn du nachher da oben stehst, dass du das den anderen sagst, dass man auch beten sollte. Auch wenn es um Rasierer geht. Oder um Reifen. Oder um Menschen. Jesus macht immer den Unterschied. Macht immer Minus zum Plus. Das ist wirklich in jeder Lebenslage so. Und nun ist es so, dass ich ja die Zeit nutzen will, indem ich in diese Beziehung hineinwachse. Und deswegen, der Vater freut sich über seine Kinder. Wir aber, wir hören nicht die Stimme des Vaters, das ist ganz schrecklich, findet der Vater. Und das Kind wird auch nicht besser dadurch. Also stell dir mal vor, du hast Kinder und immer wenn du was sagst, machen die so. Dann denkst du vielleicht, haben die irgendwo ein Problem oder so. Ne? Die haben vielleicht Angst, dass du sagst, hol mal Milch und haben keine Böcke. Und bevor sie was hören, was sie in Konflikt bringt. Ne? Also wenn du erstmal was gehört hast, dann hast du das auch ein gewisser Anspruch dann da, so ein gewisser Konflikt. Also für mich gab das so. Genau diese Geschichte, der Wecker lief 3 Tage und dann war ich, wer kennt mich noch nicht? Noch gar nicht. Na gut, sagen wir mal richtig jetzt hoch. Also, okay, ein Viertel vielleicht, ne? Also deswegen, manche kennen diese Geschichte. Nochmal, denkt hier, Büchertisch, machen wir das mal lieber gleich als erstes oder als zweites, je nachdem. Wecker, einfach, günstig, aber ein bisschen umständlich, sehr herausfordernd, alle 10 Minuten wieder resetten, auf Start stellen und dann vom Aufwachen bis zum Einschlafen 2-3 Minuten den Herrn loben, preisen, danken, anbeten, 6-7 Minuten Pause, wieder von vorne. Ganz viele Gespräche über Jesus Christus, freut euch jetzt schon drauf. Brrr, da klingelt doch was in ihrer Hose. Na, was ist denn das? Ja, Trainingsprogramm für Anbetung Jesus Christus. Der andere morgens eingestellt, 99 Mal summt er, so eine leichte Vibration und erinnert dich, du sollst Jesus anbeten. Mit Kabel oder ohne Kabel. Ne? Kann es also mit Strom, nein, also man sollte, also es ist, aber es ist, wir brauchen Erinnerungshilfe. Weil, wenn wir das wüssten, ne, wir sind, der man sagt immer, der Kampf findet nicht zwischen Menschen statt, sondern zwischen Gewalten und Mächten. Und wenn wir das sehen würden, was da hinter den Oberflächen, also bei euch und hier und überhaupt so läuft, dann würde euch da nichts mehr überraschen. Weil da sieht man und weiß plötzlich, was man vorher noch nicht mal geahnt hat. Weil wir sehen nur eine Schwergängigkeit hier oder da. Ich glaube, ich darf es sagen, das würde ich auch sagen, wenn es mich betrifft. Seit meine Schwiegermutter ihr Leben Jesus gegeben hat, ist das Gebetsleben bei uns zu Hause viel besser geworden. Meine Frau schläft nicht mehr so oft ein beim Gebet. Man könnte denken, das tut sie, weil es so spät ist. Weil ich ja um 9 Uhr oder um 11 Uhr abends nach Hause komme, dann die Buchführung mache, sie um Mitternacht wecke, wenn sie mit den Kindern eingeschlafen ist, dann ist unsere Hauptgebetszeit zwischen Mitternacht und 1:30 und da kann man schon mal müde sein, könnte man denken. Und dann setzt man sich noch eine halbe Stunde auf die Terrasse und um 2:30 muss man spätestens in die Haie, weil ja um 6:30, 7 wieder aufstehen ist, wegen der Kinder 4, 7 und 10 Jahre, die dann zur Schule gebracht werden müssen. Und ich darf noch ein bisschen länger schlafen und bis um 9, weil ich dann ja erst in die Praxis fahre und dann wieder bis abends dann dafür die Kranken bete. Und am Wochenende, wenn man nichts zu tun hat, schaut man hier auch mal rein. Aber nein, das hat Methode. Und dann habe ich März, nachdem ich hier war, war Pferden an der Aller, war so unsere Fast- und Gebetsfreizeit, zweimal im Jahr, einmal da im Frühjahr gewesen. Und dann hat sie uns besucht, meine Schwiegermutter. Und dann wollte, na, schön, dass euer Glaube euch so gut tut. Und so, und wir immer, können auch mal ihr Leben Jesus geben. Nein, nichts zu machen, also doof. Naja, gut, das werden wir ja nicht, ne? Wir haben ja Erbarmen auch ganz viel. Und 10 Jahre beten wir schon darüber, dass sie, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, diesmal kriege ich dich. Und das habe ich ihr aber nicht gesagt. Und dann, Anne weiß das alles, deswegen ist es schon okay. Meine Frau Anne. Dann habe ich gesagt, wer jetzt sein Leben noch nicht Jesus gegeben hat, der hebe einmal die Hand, damit ich für ihn beten kann. Und erwartungsgemäß hat sie natürlich nicht die Hand gehoben. Und dann habe ich gesagt, alle, die jetzt nicht die Hand heben, sprechen mir nach. Und sie saß vorne in der ersten Reihe und ich habe auch darauf geachtet, dass sie den Mund bewegt. Und kaum war sie fertig, da fängt die an zu strahlen wie ein Honigkuchen. So. Es geht alles auf, ne? Den ganzen Tag war sie da, strahlte und strahlte, ne? Also, es ist eben ein Vertrag, der funktioniert in beide Richtungen. Er ist nicht abhängig von Erkenntnis. Es ist eine Klasse in der Nähe von Hamburg, im Süden von Hamburg, es waren so 11-Jährige, da ist ein Zettel rumgegangen und die sollten sich alle in den Finger pieken und unterschreiben und dem Teufel ihr Leben übergeben. Und das haben die alle nicht geglaubt. Die haben noch nicht mal an den Teufel geglaubt. Und da haben sie es alle gemacht. Das sind alles Pflegefälle geworden. Auf 10 Jahre, 15 Jahre waren die alle so schwerst psychisch krank, also dass sie alle Pflegefälle, die waren, also das war also eine Katastrophe nach der nächsten. Denn den Teufel gibt's, ob du das nun glaubst oder nicht. Was denkt ihr denn? Und den Jesus, den gibt es auch. Ja, Gott sei Dank. Und ohne den kommst du mal nicht nach oben. Und unten ist heiß. Aber wie? Ich habe das gesehen. Ich habe das mal gesehen, da war so eine, wir waren so, nachdem wir aus dieser Esoterikzeit rauskamen, der wir hatten uns ja dann irgendwann für Jesus entschieden und aber das wollte ich noch sagen, nicht? Und seitdem, also ich habe so einen Kanal, so einen Bewässerungskanal gesehen, wo schlimme Sachen aus der Vergangenheit immer durch meine Schwiegermutter quasi in die Familie hineingekommen sind und dann war wie so ein Regler, der wurde abgeriegelt. Seitdem ist mein Schwiegervater fröhlicher. Und nachts, die Gebetszeiten, also Anne schläft gar nicht mehr. So. Das ist einfach, weil es ist eben es ist geistlich. Und was soll ich sagen? Diese Freundin, Bekannte, die aus dieser Esoterikzeit mitkam, also da auch rauskam, hatte sich aber nicht für den christlichen Glauben, sondern für den Buddhismus entschieden. Und die war so ein bisschen älter, so 5 Jahre älter, sagen wir mal, als wir damals, und war Journalistin und hat sie so immer alles für die getan, für diese Lamas da. Ne? Also die machten so Retreats in Südfrankreich und dann hat sie für die gekocht und sie hat für die geschrieben und die Wohnung und die Finanzen und alles. Alles gegeben und immer gedacht, sie ist so ein lieber Mensch jetzt. Ne? Also sie ist so viel für andere da und sie ist so gut. Und nun hatte die aber, also jetzt blöderweise, hatte Lungenkrebs gekriegt und war am Sterben. Und war im Krankenhaus. Und die Ärzte sagten, morgen früh um 9 ist sie tot. Und dann ist das so früher so gewesen, also oder heute ja auch mal, man verabschiedet sich dann nochmal. Und dann war David damals, also unser Ältester damals in der Tragschale, sind wir ins Krankenhaus. Und sie lag da so im Beatmungsgerät so halt, ne, voll unter Morphium am Ersticken, qualvoll, wirklich. Und dann waren da 2 Lamas mit ihren Gebetsketten und so Kassettenrekorder, so mit Mantramusik, Om, Om, Om und so, ne? Und das war so schon eine Atmosphäre, da möchte ich am liebsten rückwärts wieder rausgehen. Ging aber nicht, weil die hatten uns schon gesehen. Und natürlich wollte man jetzt auch nochmal Tschüss sagen, ne? Weil die war ja nun also erwartungsgemäß, also war das wohl wirklich soweit so. Und nun musste also rein da. Und dann saß ich da und dann habe ich so die Augen geschlossen so für einen Moment. Und plötzlich habe ich sie gesehen, diese Bekannte da von uns, die Freundin, so als Lichtpunkt mit Millionen anderen Lichtpunkten an einer Böschung, über eine Böschung langsam runterrutschend in den Feuersee. Und das ist wirklich ein Ding, also da muss man sich erstmal von erholen, von diesem Anblick allein. Und es gab kein Halten mehr. Und so das Empfinden und diese Lichtpunkte, das waren Seelen. Das war ihre Seele. Und das Empfinden war so Verwirrtheit, weil sie hatte doch eigentlich immer alles richtig gemacht. Und Panik, weil das, was da jetzt kam, das war also, da gab das überhaupt gar keine Umkehr mehr. Und das war so endgültig und so unglaublich schlimm. Und dann habe ich gesagt, ach so, Herr, das war so eine Offenbarung, nicht? Jetzt weiß ich, warum du sagst, keine einzige Seele soll verloren gehen. Und nun ist es nun mal so, dass die Seele nur durch Jesus Christus, deswegen heißt er übrigens Erretter und Erlöser, also nur wenn man sich fragt, warum heißt er eigentlich so? Ne? Man könnte ja mal denken, man lebt so, als wäre er das gar nicht, ist er aber doch. Weil, so, und nur, dass damit die an mich glauben, errettet werden. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist ganz schön viel und wenig zugleich. Es ist so entspannend. Einer hat mal gesagt, so, ne, die war früher mal Moslima, ne, der sagte, also Herr Elsen, ist doch eigentlich so. Die Moslems, die machen alles richtig, aber haben den falschen Gott. Und die Christen haben den richtigen Gott und machen alles falsch. Ich sag, genau so ist das. Ne? Weil da musst du ja erstmal hinkommen und sagen, also die Kernbotschaft des christlichen Glaubens ist nicht Mord und Totschlag und Lug und Trug und Verrat, sondern ist die Liebe. Und dann sagen die erstmal, ach was, das hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Wenn man da in Afrika oder was weiß ich, oder die Ölfirmen oder was da sonst in Afghanistan so läuft, so unter dem christlichen Glauben, dass das also was Gutes sei. Die Ruinierung der ganzen Landschaften, die Ausbeutung, die ne, Kopf abhauen, so weit, so viel wie möglich, das läuft alles unter dem Namen des Kreuzes. Und jetzt muss man denen mal erstmal die Reputation wiederherstellen. Das, was die katholische Kirche in 2000 Jahren kaputt gemacht hat. Aber das naja. Wir machen keinen Fass auf. Da musst du denen erstmal beibringen, dass das Beste, was einem passieren kann, ein Christ ist. Sie dachten, ich dachte, das wäre das Schlimmste, was einem passieren kann. Nein, nein. Und dann die Moslems, die kommen ganz anders daher. Die sagen, die sind hier so blöd. Die fangen schon bei uns an, so blöd zu werden, wie die hier sind. Ne? Nur Karriere, ein Auto nach dem anderen, Promiskuität, da, ne, also das, man muss ja regelrecht die Kinder schützen davor, dass sie so, und das nennt sich dann noch christlich, ist natürlich überhaupt nicht christlich. Ja, man sagt ja auch eher das atheistische Abendland. Oder wie Heiner Rust, das mal der Leiter der größten Baptistengemeinde in Braunschweig Deutschlands, gesagt hat, wir haben den zweieinigen Gott. Vater, Sohn, aber gar keinen Heiligen Geist. Und da kommt es natürlich nicht weit. Oder du fantasierst dir, also ich meine, was das nicht in der Bibel steht. Ne? Heiligen Vater in Rom. Da kannst du reinschreiben, was du willst, so als Gott. Ich meine, wen interessiert das eigentlich? Also einen Christen bestimmt nicht. Ne? Du sollst keinen Vater nennen, außer den Vater im Himmel. Du kannst auch Mama in Rom machen. Heilige Mama in Rom. Oder Tante. Heilige Tante in Rom. Ist genau die gleiche, ich meine, ist die gleiche Chose, oder? Also was man so gerne hätte. Nach Gusto. Alle Ehre gehört nur Jesus allein. Ja, da kommen wir weiter. Also wir haben jetzt gleich eine Sorte von 20 Heiligen. Also eigentlich sind wir alle heilig. Alle, die zwei Beine haben, sind heilig. Also theoretisch, potenziell. Darf ich das sagen? Nein, ne? Habe ich auch gar nicht. Also Josua würde sagen, mit seinen 3-4 Jahren, wir sind ja alles Kinder, nicht? Scherz, Scherz, Scherz. Schreib dir deine Bibel, wie sie dir passt. Aber rechne nicht mit den Ergebnissen. Oh, hauer, ne? Merkt ihr? Ganz schön heiß hier, ne? Deswegen verweise ich lieber auf die CDs und DVDs vom Büchertisch. Da bin ich ja nicht mehr dabei, wenn ihr die hört. Und wenn euch das Hirnkästchen nur aushüpft, da... CDs, DVDs. Unbedingt. Christliche Heilkunde. Ne? Da geht es ja so munter weiter, ne? Da kann die sagen, ne? Also schon... Wenn christliche Heilkunde bedeutet, ich brauche einen Erlösergott, ja, wofür denn eigentlich? Da sagt in China, in den asiatischen Religionen heißt es Yin Yang. Da sagt die evangelische Landeskirche hier, warum sollst du das nicht auch mitnehmen? Yin Yang Jesus. Also ich meine, bis die Balken sich biegen, oder? Aber da sind ja eben gar keine Balken mehr da. Nein, das heißt nicht Yin Yang Jesus, sondern es heißt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es ist Kraft im Namen Jesus. Und Yin und Yang ist in Hamburg sagen wir Tüdelkram. Kosmische Energie, Gott kannst du zu allem sagen. Blödsinn kannst du auch zu allem sagen. Aber nicht Jesus. Die Frage ist immer nur, stimmt das, was in der Bibel steht? Wenn das stimmt, was in der Bibel steht, ist das sehr entspannend, weil dann kannst du den Buddhismus, Islam und Konsorten alles in die Tonne tun. Es gibt's sowieso nicht. Deswegen war das so, als ich dann das sagen wir mal, so viel gebetet habe in der Praxis, dann hat einer gesagt, Mensch, das musst du christlich nennen. Und wenn ich das christlich nenne, dann kommen die Moslems nicht mehr und die ganzen anderen Kulturen, die will ich ja auch mitnehmen. Und dann sagt er, doch, das musst du aber trotzdem machen. Und da er die Schilder gemacht hat, habe ich gesagt, okay, 3 Monate Probezeit und dann kann man es ja in die Tonne tun. Habe ich 3 Monate, kaum hängt das Ding, das Treppenhaus riesig, voller Moslems, clanweise. Ich sage, was wollt ihr denn alle hier? Ich dachte, ihr mögt uns nicht so als Christen. Er sagte, doch, Herr Elsen, das haben Sie ganz falsch verstanden. Endlich ein gläubiger Arzt. Das ist doch das Beste, was einem passieren kann. Wir sehen doch hier, die tun ja alle nur so, die Kirchen sind leer. Also das ist eine reine Worthülse. Das ist ja völlig ohnehin inhaltsleer, könnte man sagen. Aber ein gläubiger Arzt, das Beste, was einem passieren kann. Wir wissen ja schon als Kinder, dass es ohne Gott nicht geht. Und wir haben doch alle denselben Gott. Sag ich, ach, das ist interessant. Komm mal erstmal rein, ne? Sind sie mal drin, da hat man sie erstmal. Und dann habe ich gesagt, wir haben jetzt keine Zeit zu diskutieren, aber ich kann ja für dich beten im Namen Jesus, dass Jesus sich dir offenbart, ob er nun der Sohn Gottes ist oder nicht. Das ist ja immer die Gretchenfrage, nicht? Ist er nun Sohn Gottes oder nicht? Also Prophet ja, aber Sohn Gottes ja nicht, weil Allah hat keinen Sohn beim Islam, Christen. Ihr wisst das. Nehme ich mal an. Wer weiß das eigentlich nicht? Wisst ihr das alle? Gut. Pluspunkt. Und dann kommen die wieder und sagen tatsächlich, nicht selten, ganz schön oft, du, ich habe von Jesus geträumt, der ist mir erschienen im Traum und hat gesagt, er sei wirklich der Sohn Gottes. Und manche sagen dann, kann ich mein Leben Jesus geben? Das nennt man geistliche Kriegsführung ohne Kopf ab. Ja, wirklich, das denke ich, ist schon mal was Gutes. Ne? Wenn ich habe ja was in der Hand, sonst hätte ich auch geklatscht. Und dann, oder andere, die kommen und sagen, ja, ich kann es mal beten, dass ich gesund bin. Ich sage, ja, bei uns wird Jesus ist der heilt. Ja, ja, ist alles klar. Ja, Jesus ist unser Arzt. Genau, Jesus ist der Sohn Gottes. Okay, ja, ich sage, besser ist, man gibt sein Leben Jesus, weil das ist einfach verbessert einfach die Voraussetzung für Heilung auch. Ja, okay, dann sprich mir nach. Also sein Leben Jesus gegeben. Und da wir wissen, dass es nicht erkenntnisabhängig ist, es ist ein Vertrag für die Ewigkeit. Dieser Vertrag entscheidet, wenn du dich nicht massiv dagegen lossagst, es ist auch umgekehrt, es ist ganz schön schwer, wenn einer sein Leben dem Teufel gegeben hat, also den ja wieder rauszuholen. Das ist ein bisschen mühsam. Und wenn du bei Jesus angedockt bist, dann musst du dich schon ganz schön anstrengen, um da wieder loszukommen. In der Regel will man das ja auch nicht, weil es ist einfach oben besser als unten. Ich habe das auch oben sehen dürfen. Und wenn du den Herrn der Herren da vor dir hast, also da willst du auch nichts anderes, also da willst du nichts anderes mehr. Von dem anderen willst du bloß weg, weil es so heiß und so blöd. Und da oben ist so schön. Da möchte man immer bleiben. Also, Hauptsache, einmal muss man es festmachen, dass man bei Jesus ist. Und dann diskutieren kann man hinterher. Ich meine, Erkenntnis hat sowieso keiner wirklich. Ne? Es ist Stückwerk im Menschlichen. Es sei denn, der Geist Gottes führt mich eben in alle Wahrheit. Das ist dann aber eine andere Dimension, die einem auch jetzt so im Vorhinein nicht ohne weiteres gegeben ist, aber mit der Zeit einem offenbart. Das man nennt es auch Offenbarung. Plötzlich kriege ich Erkenntnisschritte. Plötzlich kann ich in die Himmelswelten hineinschauen. Plötzlich sehe ich die Himmel, ich sehe die Erde von oben und bin mit den Engeln dort. Plötzlich sehe ich strategische Kriegsführung in den Himmelswelten. Das ist was ganz anderes. Leben im Glauben und im Geist. Es gibt diese CD von Billy Smith, die ich sehr empfehle. Das habe ich schon auch, das mache ich immer wieder. Für die, die noch nicht hier gewesen sind, ne, diese Gesundheit, ein Geschenk Gottes, aneinandergereihte Bibelstellen aufgesprochen, die man 7 Tage, 24 Stunden hören sollte, speziell im Schlafzimmer ganz leise, gut gegen geistliche Belastungen, die manche haben, die sich mit der Gegenseite längere Zeit beschäftigt haben, da Türen aufgemacht haben, nicht? Also man hat dann keine Besucher nachts, habe ich vorhin schon erzählt, Depressionen verschwinden in der Regel, Schlafstörungen, sowas, alles, was recht unangenehm ist und hartnäckig. Halleluja. Fällt gerade eine süße Geschichte ein, ein Zeugnis. Achso, Maria Baptista de Oliveira möchte ich nicht euch vorenthalten. Betet an und lebe im Sieg. Ne? Das sind so 3 Hefte. Ein Must-Heft gehört in jeden Bücherschrank. Die schreibt das, also brasilianische Pastorin, warum wir immer anbeten sollen. Das ist das A und O, weil Gott es sagt. Und wenn wir tun, was Gott sagt, fließt der Segen in mein Leben. Das ist was Gutes. Deswegen, um das mal so auch noch von der anderen Seite zu hören, also nicht nur von mir, die hat das sehr eindrücklich geschrieben, auch die Bevollmächtigung, die wir haben in Jesus Christus. Also, ich meine, geistliche Belastung, ich meine, ich hätte mal was gesagt, wer hat die nicht, ne? Also mehr oder weniger. Aber die Frage ist, damit umzugehen, vollmächtig umzugehen, ist eben etwas, was sich auch nur aus der Verbindung zwischen Rebe und Weinstock erschließt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes treiben wir die Dämonen aus. Was sollen sie sonst machen? Die können nicht bleiben. Da, wo das Licht ist, muss die Finsternis weichen. Das ist auch der Sinn, genau, Amen, der von der CD von Billy Smith. Denn das Wort Gottes ist Licht. Und deswegen wird's besser mit einem. War mal eine 60-jährige Dame, die kam so aus der Nähe von Hamburg, aus Schwerin. Und dann saß sie mir so gegenüber und sagte, Herr Elsen, ich muss Ihnen unbedingt erzählen, wie ich hierher gekommen bin. Und sage ich, na, und so, ja, also meine Freundin und ich, wir sind so aus der Esoterik, ne, also wir haben früher all das, oder bis eigentlich vor kurzem, all das gemacht, was man nicht machen sollte, ne, also Yoga, Reiki, Handlinien lesen, Astrologie, Pendeln, ohne mein Pendel habe ich nie was gemacht und so. Und die hatte dann auch, also schlimme Nebenwirkungen, war depressiv und hatte all das, ne? Schlafstörungen und nachts kamen die Geister hier über die Bettdecke und so. Ich meine, muss man sich auch nicht wundern, wenn man sie erst ruft da so quasi. Und da hat man, muss man sich arrangieren mit den Mitbewohnern, ne? Also ob es einem nun passt oder nicht. Und sie sagte, ja, und so, und dann war das also einmal im Jahr ist so eine Esoterikmesse in Hamburg, Lebensfreudemesse. Und da fahren wir immer natürlich hin und dann, also ich auch morgens mit meinem Pendel und dann so, dann gehen wir da hin und dann, während wir da auf diesem Gelände sind, plötzlich, ich denke, was ist mit meinem Pendel los? Da geht der, das ist ja so eine Kette mit so einem Gewicht dran, ne? Also so eine Kugel war das, ne? So, und dann plötzlich geht das auf horizontal. Das geht eigentlich gar nicht, ne? Also im Schulmedizinischen würde man glattweg sagen, also geht nicht, ne? Aber naja, also man muss sich wundern, was alles gibt. Und dann also ich natürlich hinterher, ne, wo ist diese? Irgendwo wird er mich ja wohl hinführen, ne? Und plötzlich das Ding, boing, runter, ne? Ich sag, und dann stehe ich in so einer Predigt von der Ansgar-Gemeinde. Da wollte ich gar nicht hin. Ne? Ich sag, was ist das denn? Ist das Ding kaputt? Ich meine, diese Pendel, die haben auch so eine Halbwerts, weiß ich jetzt nicht, ne? Also manche Dämonen, die haben nur 6 Monate, ich weiß nicht, also wie die, also da sind sie hin auch manchmal. Die müssten dann so quasi reparieren, nein, also ich, also das, also jetzt, also na, so, und dann denke ich, naja, wenn ich jetzt hier schon stehe, dann mache ich also auch diese Predigt mit, der Kurzpredigt, für eine Stunde, eine halbe Stunde. Und dann haben sie mir eine CD von ihnen da auch immer empfohlen. Dann bin ich da zum Büchertisch und habe mir diese CD mitgenommen von einer ihrer Predigten. Und dann auf dem Rückweg haben wir die dann immer gehört. Und ich, wir schalten das Ding an und mir laufen die Tränen. Ich könnte heulen. Die ganze Zeit habe ich auch. Und das war ja so befreiend. Ich habe die ganze Zeit geheult, das war so schön. Ich habe das Ding gleich nochmal in den alten von vorne angestellt. Ne? die Tränen liefen mir und ich war so, das war so erlösend. Und dann dachte ich mir, den musst du mal kennenlernen. Und dann sitzt sie dann da und dann sage ich, naja, dann moin, Tag auch, ne? Und dann sage ich, was möchten Sie denn? Möchten Sie Ihr Leben Jesus übergeben? Auf gar keinen Fall! Ne? Ich sage, möchten Sie, dass ich für Sie bete? Ach ja, gerne, ne? Das ist also. Und dann sage ich, dann habe ich angefangen für sie zu beten, sie gesegnet, sie geriet in Verzückung. So, dann sage ich, na, schön. Sie sagt, ja. Ich sage, kleinen Nachschlag, ja. Dann sprechen Sie mir nach. Und dann hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Und dann sage ich, sehen Sie, geht doch. Und sie sagte, von dem Moment an ging ihr das so viel besser. Sie ist dann in Alpha-Kurs gegangen, sie hat sich taufen lassen, sie ist in der Gemeinderin, in der Gemeinde Gottesdienste. Und dann die CD von Billy, dann hatte sie keine Schlafstörung mehr, keine dämonischen Belastungen mehr, ist alles weggegangen. Und dann hat sie diesen Wecker natürlich auch von mir gekriegt und dann hat sie immer weitergemacht. Und dann irgendwann kam sie und sagte, jetzt ist das Dollste passiert, was mir je passieren konnte. Wissen Sie, was das ist, Herr Elsen? Und ich sag, na? Sagt, am Anfang dieser ganzen Esoterik mit dem Mister, man verliert sein Lachen. Ich war früher immer so ein fröhlicher Mensch. Und ich habe so gerne gelacht. Ich war so unbeschwert. Und wenn man sich aber mit diesen ganzen Kräften einlässt, da geht's ja nicht um fröhlich unbeschwert, sondern um Macht. Und der Preis ist eben das Lachen. Und ich habe, ich weiß nicht, 17 Jahre, glaube ich, nicht mehr gelacht. Und auf einmal sitze ich bei mir am Arbeitsplatz bei der AOK, bei einer großen deutschen Krankenkasse. Es ist aber auch, ne? Und ich fange schallend an zu lachen. Das ist so, also Sie glauben nicht, das war mein Markenzeichen. Ich bin so befreit. Sag ich, wissen Sie was? Das kenne ich. Ich habe 23 Jahre nicht gelacht. Mit 20 circa war das letzte Mal gewesen. Und mit 40, 3 Monate mit dem Wecker. Ich habe gesagt, Herr, wenn ich mich freuen könnte, würde ich mich auch freuen. Aber du weißt ja, ist nichts da, ne? Ich meine, man kann sich das ja auch nicht einreden. Ne? Freude kannst du, das ist kein Schalter für Freude. Ne? Entweder lachst du oder lachst du nicht. Und da war halt nichts zum Lachen, sondern mehr so von wegen so, keine Ahnung was, aber das sicher nicht. Und dann hatte ich plötzlich so ein hüpfendes Gefühl in der Brust, als sie auf dem Weg zur Arbeit war. Und ich dachte, was ist denn das? So wie so ein Kichern. Ist eigentlich, ich meine, ich war zur Spätschicht, Notaufnahme, größtes Krankenhaus Deutschland, nicht Hamburgs, ne? Also das heißt, also war viel Arbeit zu erwarten. Ich meine, gibt auch, also dass das jetzt so einen so fröhlich macht, ne? An einem schönen Nachmittag. Aber es war so, ich war, und dann fing ich da im Auto an zu lachen und das war so stark. Ne? Ich sag, 23 Jahre habe ich jetzt, ja, also Anfang 40. Ne? Ja, also wenn man so eine Freude wieder kriegt, ne? Also es ist einfach, hat was. Das ist wirklich Heilung auch. Ne? Und so dieser Heilungsprozess halt immer weiter voran. Naja, und die ganze Geschichte da, von diesen Belastungen da rauszukommen, ist eigentlich nur, Herr, sag mir, was ich tun soll und ich mach, was du willst, aber Hauptsache, dieses Elend hat ein Ende. Lass es mit mir besser werden. Sag mir, was ich tun soll. Und das hat er alles aufgeschrieben, was ich tun soll. Und deswegen mache ich das auch. Die Moslems, die sind da ganz anders. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Die sagen, wir sind so, wir wissen, also ich meine, das, wir verstehen gar nicht, warum hier das keiner weiß, dass ohne Gott nichts geht. Also wir müssen die ganze Zeit im Gebet sein. Das meinen die. Und das machen die auch. Das ist für die, also die sind sowas von gläubig, da können wir uns alle noch eine Scheibe abschneiden. Da bin ich mal zu so einer Predigt gefahren, also von mir, sondern morgens zum Flieger dann, ne? Also so 6.30 Uhr musste ich da sein, ne? Manchmal ist er früh, da geht er, dann war ich im Taxi und der Taxifahrer war so ein Moslem, ne? So ein Türke. Dann sagte ich, ja und so, ne, Sie sind ja Moslem und so, ne, ja, Sie haben das ja gut, ne, also die Moscheen und alles, das ist ja immer so voll da und so, ne, da, also ihr sind so gläubig und so, das, also ich bin immer unterwegs und versuche da so ein bisschen Feuer im Hintern zu machen, dass die Christen mal merken, dass sie eigentlich auch mal in Gottesdienst gehen sollten und dass sie da überhaupt auch, dass sie das Beste verpassen, wenn sie da nicht immer so auf Gott schauen, ne, auf Jesus schauen. Und die Kirchen sind immer so leer und das finde ich immer so schade und so, nicht? Also, und dann sagte der, wisst ihr, was der sagte? Der sagte, ja, aber wissen Sie denn nicht, dass es nicht eine Frage von Quantität ist, sondern von Qualität? Es ist doch viel wichtiger, dass die, die in den Gottesdienst gehen, auch wirklich Gott meinen. Wissen Sie denn nicht, fuhr er fort, dass 10 oder 12 Leute, die ernstlich an Gott glauben, wenn die sich an den Händen nehmen und beten und die Kraft Gottes über sie kommt, dass dann diese 10, 12 Leutchen in der Lage sind, eine ganze Nation in den Abgrund zu führen oder in den Himmel? Und ich sage, ach so, ja, na ja, muss einem ja auch einer mal sagen. Ne? So als Christ, weiß man das nicht unbedingt so, ne? Ich meine, das war jetzt ein einfacher Taxifahrer. Also ich meine, wer weiß, was dann die ganzen Mullahs da, also ich meine, die sind ja, also, dann dachte ich, meine Güte, ne? Wenn das hier jeder auf dem Zettel hätte, dann bräuchte man diese Wecker gar nicht mehr, weil, also da hätte man die auf alle 3 Minuten. Sowieso schon. Weil es ja völlig indiskutabel ist, wenn der Herr sagt, bete alle Zeit, dass wir es nicht tun. Ein Junge, hier hatte ich das heute Morgen erzählt mit den Augentropfen gestern, ne? Gestern. Auch so 10, 13 Jahre war beim Augenarzt falsch behandelt mit Atropintropfen, so weitgestellt, ne, um zur Beurteilung der Netzhaut. Und nur, dass das diese Wirkung nicht wieder aufhörte, sondern Wochen, Monate lang anhielt. Das hieß, der konnte gar nicht sehen. Und da musste immer abgedunkelt sein, weil er so lichtempfindlich war. Und dann ist der Onkel, das ist dieser berühmte Zahnarzt aus Oldenburg, mit ihm zu mir in die Praxis gekommen und sagte, Anne, kannst nicht mal beten, dass er wieder gesund wird? Und was habe ich wohl gemacht? Ihm einen Wecker verpasst, richtig, gebetet und dann sind sie wieder nach Hause gefahren. Und abends, dann kam das Zeugnis, ein paar Tage später, ist der Junge im Badezimmer beim Zähneputzen gewesen, hat den Wecker angestellt, hat Jesus angebetet und zack, alles wieder da. Vollständiges Wiederherstellen des Sehvermögens. Ja, zum Beispiel mal auch so, Jesus, danke, dass du heute noch heilst. Viele sind hier, weil sie Heilung wollen. Das geht aber ohne Jesus nicht. Deswegen so mal so Jesus einen Applaus, das ist so, ne, stimmungsaufhellend, so auch für da oben. Also Halleluja, Jesus. Ja, wirklich, nicht? Dann hatten wir da so eine andere Geschichte auch am Büchertisch, nicht? Also die Mitarbeiter beim Büchertisch sind sehr vollmächtig. Ne? Also da hatten wir es letztens in Burgdorf, das ist so ein Dorf da zwischen Hannover und Braunschweig. Und dann hatte eine Mitarbeiterin da am Büchertisch, das war ein Junge, 12 Jahre alt, taub geboren. Herr öffne seine Ohren und er hat dann nach 40% Hörvermögen gehabt. Am Montag festgestellt. Aber er konnte eben hören. Ja, Mann, das ist aber auch schon spät heute. Es gibt noch mehr von dieser Sorte. Man nennt das Zeugnisse. Lasst euch diese Zeugnisse nicht entgehen. Hat heute Morgen einer eigentlich so das Empfinden gehabt, dass ihn der Heilige Geist angerührt hat, von denen, die heute Morgen hier waren? Gibt es hier jemanden, kann man einer so, du schon? Würdest sagen, ja, war irgendwas, was war jetzt genau? Was jetzt so ein bisschen genauer? Oh. Das ist tiefergehend. So ein Mord. Halleluja. Danke, Jesus. Wir haben für Vergebung gebetet. Ja. Wenn wir Jesus die Ehre geben, ermutigen wir andere. Das ist ein wunderbares Zeugnis. Jedes Zeugnis ist wunderbar. Ein Zeugnis, was wir geben. Ein Zeugnis, was wir nicht geben, das ist schlecht. Weil wir geben Gott nicht die Ehre, und wenn wir Gott nicht die Ehre geben, dann... Ja? Nee, Angelika, hier ist noch mehr. Ja? Oder ganz laut sprechen, so. Scherz. Keiner gemerkt.
Also ich war heute Morgen da in dem Gottesdienst hier und ich kenne jemanden, der Probleme hat, und wo ich dann rausgegangen bin, habe ich die Person gesehen, und auf dem Klo hat mir Gott offenbart, wo das Problem lag.
Ja.
Ja, und wenn ich die Person wieder sehe, dann können wir beten.
Ja, genau. Halleluja. Danke, Herr. Da hinten auch nochmal eins. Ich mache eben nochmal den Hand. Ja, genau. War da nicht da im Zeugnis? Also, wer ein Zeugnis hat, fühlt euch mal frei. Es muss nicht schriftlich dokumentiert sein.
Also ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich habe einfach gesagt, ich bin Krankenschwester und ich segne meinen Pankreas, meine Bauchspeicheldrüse, weil ich war insulinpflichtige Diabetikerin. Und habe das einfach immer in verschiedenen Abständen gemacht und habe gesagt, wunderbar. War dann letztes Jahr in Kur und bin dann vom Insulin weggekommen.
Halleluja. Typ 1 oder Typ 2?
2.
Ja, Amen. Danke, Herr, danke, Herr. Halleluja. Weiter, noch eins. Gerne von heute Morgen. Wir reden von heute Morgen. Okay, gibt es noch ein Zeugnis von heute Morgen, was gerne, ja?
Also wo es darum gegangen ist, wir sollen die Hände nach oben strecken, ich habe mit dem Arm ein Problem, weil mir Brust abgenommen worden ist.
Dann weil was?
Weil mir die Brust abgenommen worden ist, ja. Brustkrebs, dann habe ich gar nicht gezögert, und wenn ich geschaut habe, war der Arm oben.
Halleluja.
Amen.
Ja. Das kommt wegen der Kraft von oben, die dann so hochzieht den Arm. Loben führt nach oben. Halleluja. Jesus. Noch von heute Morgen? Ja? Gibt es hier noch von heute Morgen ein Zeugnis? Nun nicht nur mal so, dass das verwirrt dann.
Wo ich heute Morgen auch, wo wir die Hände hochgemacht haben, und da hat es zu mir geheißen, wie so ein Ding, du musst immer weitermachen, lass dich nur nicht gehen.
Dass du die Hände nach oben hältst. Ja, ja. Halleluja. Und was ist jetzt, ist es dann nach irgendwas gewesen, an körperlichem oder geistigem oder seelischem, oder was ist passiert dann, wenn also es weitergemacht hast?
Also wenn ich sonst aufstehe, wenn ich so auf so einem Stuhl sitze, dann kann ich fast nicht zulaufen. Da brauche ich also Hilfe. Und jetzt konnte ich rauslaufen.
Amen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Genau. So ist das. Danke, Jesus. Danke, Jesus.
Ich wollte Jesus einfach auch nur Danke sagen. In der Pause hat mir ein Freund angerufen, der war auf dem Weg die Woche zu mir, mich zu besuchen, und hat einen Unfall. Hat mir nur angerufen, so, ich kann nicht kommen, hat gerade einen schweren Autounfall. Jetzt hat er mir vorhin in der Pause angerufen und hat gesagt so, hey, boah, ich bin so glücklich, ich kann es immer noch nicht fassen, hab mich dreimal überschlagen mit dem Auto, mir ist nichts passiert. Und dann habe ich ein bisschen erzählt einfach von mir, was gerade abging, hab nur gesagt, hey, komm noch und so, aber hat dann gesagt so, boah, das ist halt... ich war jetzt gerade irgendwie weg von Gott, und ich meine, schon wieder Gottesdienst, und wollte ich einfach Danke dafür sagen.
Dass er wieder zum Herrn gefunden hat. Amen. Amen. Danke für Bewahrung. Danke, Jesus. Halleluja. Okay.
Also ich habe mir vor 2 Tagen im Rücken einen Nerv verklemmt und heute Morgen beim Duschen habe ich eigentlich gedacht, ich bleibe gescheiter daheim und lege mich hin. Und der Schmerz ist weg. Ich weiß nicht, irgendwann ist er einfach abgehört heute Morgen.
Ja, danke Jesus. Amen. Okay, in Wetzlar, das was ja eine recht vollständige Sammlung ist von dem, was wir so auch so in der Lehre so haben, sondern christliche Heilkunde und auch sonst, das war gar nicht Wetzlar, ich muss mal auch gucken, dass ich es nicht durcheinander kriege, Zeltstadt Nordalb, das ist hier so, ist das in der Nähe? Nee, Stuttgart, das ist nicht so ein bisschen weiter, ne? Da, wer das kennt, ne? Also so, es gibt so eine Zeltstadt so seit 22 Jahren und so 2000 Gäste, die da übernachten dann, ne? Also eine Woche. Und dann war ich da und dann mich darauf nochmal so fokussiert, dass wir nicht auf die Schmerzen schauen sollen, sondern auf Jesus. Und dann hatte ich den Eindruck, dass Gott Knieschmerzen heilt. Und dann hat eine Frau hinterher Zeugnis gegeben und hat gesagt, ja du, also diese Schmerzen, ich hatte ganz tolle Knieschmerzen, meine Arthrose, ich konnte fast nicht laufen und dann hast du ja für das Knieschmerzen weggehen und das ist, dann habe ich so die Hand hoch, aber war überhaupt nichts passiert, ist genauso schlimm geblieben, wie es war, aber dann halt fiel mir ein, dass ich ja gar nicht darauf schauen soll. Und dann bin ich zum Mittagessen gegangen und habe immer auf Jesus geschaut und habe gar nicht mehr an das Knie gedacht und habe nur noch das Essen vor mir gehabt und auf Jesus geschaut und plötzlich war das, und seither laufe ich rum, ich habe nichts mehr. Ja, Halleluja. Und was ich gestern Abend auch erzählt habe, das sind so ein bisschen so Basics im vergangenen Jahr, nicht, dass ich eingeladen war, vor einem Jahr so in etwa, im November, von den Daimler-Christen. Habe ich das mal erzählt? Kennt ihr die? 150 konspirative Gebetsgruppen bei Daimler-Benz. Wusstet ihr das? Einer der Entwicklungsleiter, der Helmut Keller, der sind jetzt so ein bisschen befreundet, der hat die mal alle zusammengefasst und hat gesagt, wir treffen uns einmal im Jahr und wir nennen uns Daimler-Christen. Und das heißt, alle Manager unterhalb von Herrn Zetsche treffen sich da einmal im Jahr und danken Jesus für alles Mögliche. Für Gehalt, für Eingebungen in der Entwicklung. Und das ist schon seit ein paar Jahren. Und das fanden die anderen Firmen so klasse, dass sie sagen, wir wollen da auch mitmachen. Zum Beispiel, dann waren das jetzt, also war ich eingeladen als Sprecher, war natürlich eine große Ehre, da 600 Manager von Daimler, Porsche, Bosch und Stihl. In Weinstadt, ne? Christuszentrum Weinstadt, da bei Stuttgart. Und das Ding war so, das sind Gläubige. Man denkt das gar nicht, dass es sowas gibt da. Ne? Also im Konzern, die ist einer nach dem anderen über 2, 3, 4 Stunden nach vorne gekommen. So lange, immer einer nach dem anderen. Danke Jesus für den neuen Hybridantrieb in der Modellreihe irgendwas. Danke, dass du mir das auf dem Reißbrett eingegeben hast. Was für eine Gebetserhörung. Danke für alles Mögliche. Und dann die anderen segnen die Hände nach vorne. Danke, Jesus, wir preisen deinen heiligen Namen. Wir erheben dich über Daimler-Benz, über Porsche, über Bosch und Stihl, über unseren Firmen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Stundenlang. Und danke für die Tantiemen, danke für diese gute Geschäftsentwicklung. Herr, segne den Herrn Zetsche, dass er auch immer weise Entscheidungen trifft. Und die ganze Zeit beten sie füreinander. Und davor war ich beim Verband der christlichen Stahlhändler in Bochum. Die haben genau das Gleiche. Ne? Die beten die ganze Zeit für ihre Mitarbeiter und die Mitarbeiter für die Manager. Und einmal im Jahr treffen die sich. Und dann gibt es einen Input. Gut, das durfte ich dann da jetzt, eben deswegen kann ich das ja erzählen, machen. Und man betet die ganze Zeit füreinander. Und die Manager von VW waren bei diesen Automobilgeschichten da frustriert und wollen jetzt ab nächstem Jahr auch mit dabei sein, weil sie sagen, das geht ja nicht, dass ihr immer den Segen abkriegt und wir wollen auch gesegnet sein. Weil wo Jesus angebetet wird, ist gut für Firma. Also das ist gar nicht so unüblich, dass Menschen sich wirklich exponieren und für so ein Treffen, ich weiß, sind sie nicht nur deswegen, sind sie aus China, aus sonst woher, die ganzen Manager aus der ganzen Welt hierher geflogen. weil diese Kraft des Evangeliums im Individuum und in der Firma, im Betrieb oder in einem Land ist durch aber auch gar nichts zu ersetzen. Jesus Christus ist der Herr. Gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist wirklich stark. Ja, und so kann man also munter weiter diese ganzen Zeugnisse erzählen. Man kann auch sagen, dass bei mir ein Teil des Zeugnisses bedeutet hat und auch jetzt so ist, dass der Herr mit mir exponentiell Geschichte schreibt. Weil ich immer aufs Wasser gehe, weil ich immer Dinge mache, die menschlich gar nicht gehen. Ne? Weil ich immer tue, was der Herr sagt. Aber in der Regel vorher ist immer Reihen, also wochenlang Diskussion, weil ich ihm immer erkläre, warum das nicht geht, was er sagt. Und da er aber hartnäckiger ist als ich noch, setzt er sich dann immer durch. Und das bedeutet für mich Sieg. Und ich kann hinterher immer nur Danke sagen, danke, dass ich mich nicht durchgesetzt habe. Weil so wie ich das gesagt habe, wäre das sowieso nicht gegangen. Da gibt es ganz viele Beispiele, zum Beispiel Finanzen. Wie oft habe ich ihm erklärt, dass das alles gar nicht geht, was er sagt? Wenn ich zum Beispiel so und so viel 100.000 da jetzt Schulden habe, weil ich in so einer Praxis bin, in die ich nie reingehen wollte, und er mir sagt, jetzt übernimmst du noch ein weiteres Gebäudeteil zur Miete, versteht sich? Nicht, dass ich es kaufen könnte, Vermieter will gar nicht verkaufen, aber im Kern soll ich auf meine Kosten, sagt der Herr. Und das bedeutet 500.000 von der Bank und 300.000 Zinsen damals. Das sind 800.000. 2.000 brutto und die 300.000 von dem ersten Teil der Praxis und die 500.000 fürs Haus. Da muss man ziemlich lange leben. Man nennt das auch Generationenvertrag. Und aber nach 3 Monaten war ich immer fertig, so wenn er sagte, mach das, ich, nein, Herr, ich rechne dir das nochmal vor, und er doch, Arne, und ich, nein, und er doch. Und irgendwann war ich dann immer mehr über und habe gesagt, mach, meinetwegen, aber sag hinterher nicht, ich hätte nicht. Und dann habe ich das gemacht, und dann, ich weiß noch, wie Anne geguckt hat, ne? Dann war nämlich das Nachbargebäude fertig, super eingerichtete Praxis, aber kein Arzt, kein Mitarbeiter, kein Patient, einfach abgeschlossen. Dann hast du alles neu eingerichtet, tipptopp, modernst, super, 140 Quadratmeter, feinste Praxis, internistisch, aber nichts, kein Betrieb. Und so nach ein paar Wochen wird man dann nervös, weil das Ding kostet auch noch. Ne? Die wollen, da will er auch noch Miete haben, auch wenn man gar nichts arbeitet. Weil man hätte ja die Räume gemietet. Statt dass der froh ist, dass man ihm das grundsaniert hat. Und der Herr sagt, 2 Wochen nachdem du fertig bist, schicke ich den Kollegen, der wird nicht gläubig sein und der wird die Hälfte von einer Praxis übernehmen und die Hausarztpatienten versorgen. Und dann sage ich, Herr, ich habe jetzt 40.000 brutto, was, wenn man alles abrechnet, auch nicht besonders viel ist mit den Betriebskosten, den ganzen Zinsen, nur die Zinsen, 15.000 im Monat. Und er sagt, ich sollte, und du sagst, ich soll das machen, dann ist ja das nicht mehr 40 brutto, sondern 20 brutto und 15 Zinsen. Das ist schon mal eine Unterdeckung von Minimum 10 bis 15 pro Monat. Weiter will ich da jetzt nicht so sehr, aber so in etwa war das so, diese Beträge, diese Relationen. Und er sagt, mach das trotzdem. Und dann habe ich Muffensausen gekriegt und habe ständig annonciert, ob ich nicht einen Kollegen finde, als ich angefangen habe dann mit dem Umbau. Und es war nie einer zu finden. Tausende von Euro für diese Zeitschriftenannoncen, in Fachzeitschriften, bundesweit annonciert, nichts zu machen. 2 Wochen waren wir fertig. So roundabout, 2,5, keine Ahnung, aber es war so in etwa diese Größenordnung. Da klingelt es da und ein früherer Kollege von mir kommt und sagt, Arne, kann ich bei dir ein Praktikum machen? Und bei mir kommt das aus dem Mund, wieso Praktikum, du kannst doch die Hälfte des Ladens übernehmen. Er sagt, ja, kann ich auch machen. Ich sage, das kostet ich 430.000. Er sagt, das ist in Ordnung. Und in 3 Tagen müssen wir die Verträge fertig haben, haben wir sie halt fertig. Und er sagt, sag mir immer Bescheid, wenn du bietest, weil es so eine schöne Atmosphäre. Er hat bis heute sein Leben nicht Jesus übergeben. Aber die Salbung ist in der Praxis so stark, dass eine, die mal gesagt hat, ich habe keine Lust, da immer so stundenlang auf dich zu warten, Arne, da auf die Wartezeit, dann kann ich auch mal zu deinem Nachbarn gehen, beten kann der ja auch. Und dann bin ich bei dem gewesen und das war total gut, weil hinterher braucht er nur noch halb so viel Insulin. Sag ihm mal, dass er vollmächtig betet. Ich sage, ach. Dann gehe ich zu ihm und sage, Klaus, weißt du, dass du eigentlich vollmächtig betest? Er sagt, ich? Ja, sie brauchen nur noch halb so viel Insulin, seitdem du für sie gebetet hast. Das habe ich ja nur gemacht, weil bei dir war es so voll. Ich sage, ja. Nur, dass wir klar sind, dass wir im Namen Jesus beten. Ja, schon. Und dann sagt der Herr, und jetzt übergibst du noch ein Drittel der Praxis ab. Ich sage, noch ein Drittel? Das sind dann nicht mehr 20 brutto, das sind das nur noch 12. Und bei weiter 15 Zinsen, und also jetzt haben wir schon eine Unterdeckung von fast 20. Er sagt, mach das, ich, nein. Doch, ich sage, nein. Hin und her, schließlich hat er sich wieder, wollte ich Ruhe, wann will man wieder schlafen? Und ich habe dann nachgegeben. Und dann hat die ehemalige Kollegin, die angestellt war, jetzt ein Drittel der Praxis. Und ich saß da und ich hatte gar keine Patienten mehr. Aber diese hohen Zinsbelastungen. Und dann hat der Herr ganz viele geschickt, die fürs Gebet gekommen sind. Sodass ich jetzt praktisch nur noch Gebetspatienten hatte, was man nicht abrechnen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist aber sowas von genial. Pass auf, wir machen das so. Habe ich ihm echt einen Vorschlag gemacht, zur Güte, so gewissermaßen. Ich habe gesagt, 2 bis 3 Krebsheilungen pro Woche, 50-50. Ne? Eine Krebsheilung 400.000. Hm? Ne? Also ich meine, die werden ja tot. Oder eine Hypothek, ne? Also das Haus, jeder die Hälfte. Ne? Wir sanieren dein Reich und meine Praxis. Also ich meine, das muss man sich doch mal ganz, auch betriebswirtschaftlich, ich meine, wir hätten beide Vorteile. Und was sagt er? Nö. Ich sag, Herr, überleg noch mal. Kannst doch nicht nö sagen. Ne? Das geht ja so munter weiter. Ne? Da bin ich auf Tempo 140 auf der Autobahn, da ruft dann ein Telefon, klingelingeling. Ne? Ich liege hier auf der Intensivstation in der Uniklinik Greifswald. Die Ärzte sagen, ich habe Leberversagen, ich bin auf der Liste von Eurotransplant, aber wenn ich nicht in 2 Tagen eine neue Leber bekomme, dann bin ich tot, sagen die Ärzte, weil das Cortison und die ganzen Entgiftungsverfahren helfen ja nicht mehr. Und eine Freundin von mir, die hat allerdings gesagt, ich soll sie mal anrufen, weil sie beten auch am Telefon. Können Sie nicht mal beten, dass meine Leber wieder in Ordnung kommt? Ich sage, ja. Der Herr prompt. Sag ihr, in 2 Tagen werden ihre Leberwerte wieder in Ordnung sein. Sie braucht keine neue Leber. In 3 Wochen ist sie spätestens zu Hause. Ist es alles okay? Und in 5 Wochen wird sie Zeugnis geben. Ich sage, der Herr sagt, in 2 Tagen sind deine Leberwerte wieder in Ordnung und dann wirst du nach Hause gehen und dann wird alles picobello sein und in 5 Wochen gibst du Zeugnis. Also, alles klar. Tschüss. Da kann man doch, ne? Also so eine Leber ist vielleicht jetzt nicht wie so ein Kind, aber 200.000. Denn das war genau so. Die kam nach 5 Wochen und sagte, genau so war's. Ich meine, ist ja klar. Ich meine, man kann sich ja mal unterhalten. Man kann mal nachfragen. Also ich meine, wegen der Beziehung. Ne? Vitamin B. Und dann sage ich, guck mal, das wären jetzt 200.000 gewesen, mal angenommen. Das wäre schon mal eine Anzahlung. Ne? Vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein bei 2 Millionen Schulden. Aber ich meine, als Ausdruck deines guten Willens? Er sagt, nein. Psst. Sag ich, wie denn? Er sagt, du stellst einen Topf hin und dann kann jeder, wer will, was reintun. Ne? Wenn sie wollen, können sie was in den Klingeltopf tun. Ich sage, Herr, Mensch, du kennst doch die Christen. Das wird nie was. Wir reden vom 5-stelligen Bereich pro Monat. Wie soll denn das in 5-Euro-Schein gehen? Er sagt, Anne, genauso machen wir das. Hast du mal ein Auto bezahlt in 5-Euro-Schein? Da kommt der Herr und sagt glatt, im März 2011 kauft ihr euch einen 7-Sitzer. 1,5 Jahre vorher hat er uns das gesagt. Also, aber er bereitet einen vor gewissermaßen. Wir ihn auch. Anfang März 2011 haben wir gesagt, nee, das, also nur, dass du weißt, Herr, das machen wir natürlich nicht, ne, weil wir haben gar kein Geld dafür. Ne? Wir haben nur so diese ganzen Stapel 5-Euro-Scheine da. Und da weiß ja keiner, wie viel das da eigentlich ist. Und ja, zählen so, aber ich meine, da Tagen später, ne? Und dann, also ich bin nie ins Minus gerutscht, muss man auch sagen. Ne? Wir fahren zur Fastenfreizeit. Also, ich. Nein, nein. Und dann können wir nicht mit einem Auto fahren, weil es ist eben Büchertisch und Familie ist einfach zu viel. Wir fahren mit 2 Autos und der eine Wagen fährt dann irgendwie in den anderen rein und ist dann eben Totalschaden. Und der andere rollt nur noch oder irgendwie so, jedenfalls ist der hin. Und dann mussten wir also ein neues Auto und dann war bei Autoscout 24 in Hannover, stand da so ein Siebensitzer da rum, also so ein Viano, ein gutes Auto, muss man schon sagen da. Und dann dachten wir, dann machen wir es eben doch mit diesem Siebensitzer, ne? Also pff, ich meine, also wenn man schon ein neues Auto braucht, ne? Die paar Sitze mehr. Also ich meine, das ist auch, letztlich sind diese Kombis und diese kleinen LKWs ja auch günstiger sogar als so ein Porsche. Viel günstiger und auch praktischer. Ja, und dann hatten wir einen Siebensitzer, ne? Und dann, wie willst du denn das so bezahlen? Und dann habe ich also fahr mal nach Hause und guck mal nach, was da so für Tüten rumliegen. Dann, so, weil 5-Euro-Scheine, die hast du dann da so. Und dann haben wir so eine mit einer Geldzählmaschine kommt man dann allerdings auch schnell dann durch. 23 Mille in 5-Euro-Scheinen. Also, das war schon heftig. Aber funktioniert. Ist überhaupt kein Problem. Und dann kam so eins nach dem anderen. Ne? Dann sagt der Herr, mach eine Firma auf wegen Büchertisch und so weiter. Ich sage, auf gar keinen Fall. Und dann schließlich, na gut. Und dann war das zum Beispiel, so war ich auf dem Kongress und dann hat die Deutsche Diabetesgesellschaft und dann sagt der Kollege von mir, Mensch Anna, weißt du nicht, dass du ein Riesenproblem hast? Ich sage, was denn das denn schon wieder? Und er sagt, ja, du hast total viel Schulden. Ich sage, das weiß ich. Und ganz viele Mitarbeiter und langlaufende Mietverträge. Ich meine, wenn jetzt die Gesundheitsreform kommt und die Punktwerte abgewertet werden, dann wirst du deines Lebens nicht wieder froh. Von dem Moment an hatte ich Schlafstörung und Angstzustände. Nachts um 4 zitternd, schweißnass aufgewacht. Dann bin ich von diesem Kongress nach Hause und da ist ja so eine liebe Frau, die immer betet und ich auch. Und dann dachte ich, Moment mal, der hat natürlich total recht für seine Welt. Aber ich bin ja so gläubig werdender Christ und da ist das ja komplett anders, weil für mich gilt das Wort Gottes und das besagt, entgegen dem wirtschaftlichen Trend werdet ihr prosperieren. Und dann habe ich gesagt, egal, ich werde Gewinner. Die Gesundheitsreform kam. In der ganzen Republik, in jedem Bundesland, alle Fachbereiche sind die Punktwerte runtergegangen, nur nicht in Hamburg für Diabetologie. Da sind sie aufgewertet worden. Ich sage, ja! Das habe ich mir gleich gedacht, Herr. Wieder mal super. Gute Idee auch, dass du das nicht nur in Bramfeld gemacht hast, weil das wäre bestimmt aufgefallen. Und dann sagt der Herr, mach einen Verein auf. Ich sage, einen Verein? Auf gar keinen Fall. Na, das jetzt nicht auch noch. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Na, was das eigentlich heißt, so EV, Punkt und so. Ne? Und dann, das ist ja evangelisch schon fast. Ne? Also ich meine, so, aber jetzt eigengetragener Verein. Ne? Also, und dann sagt er, ja, nee, musst du machen. Für die ganzen Heilungs- und Gebetsdienste und so weiter. Und dann sage ich, ja, ich glaube, man braucht 7 Personen für so eine Gründungssitzung. Und dann waren wir gerade in der Hausgruppe. Und dann dachte ich, ach, jetzt mal, zählen wir mal ab. Ne? 7 brauchen wir jetzt. Das ist so, jetzt nennen wir das jetzt mal Gründungsversammlung und nicht mal Hausgruppe. Und dann allerdings braucht man ja auch noch so eine Satzung, die man dann beschließt. In dem Moment ruft einer an, der Thomas Hedding von der Kornach-Stiftung. Ja, ich bin gerade in der Nähe, soll ich mal kommen und so. Ich habe hier so eine Satzung da für euch und so. Weil ich sagte, wir brauchen eine Satzung. Ja, bringe ich euch mit und so. Ne? Sag ich, ja, ist in Ordnung. Dann können wir das heute noch klarkriegen mit dieser Gründungssitzung, nennt sich das hier gerade. Und dann hatten wir also diese Gründungssetzung, ne, und dann habe ich am nächsten Tag haben wir das da so abgegeben, also wegen der Gemeinnützigkeit, die muss anerkannt werden. Das haben die noch nie erlebt, die haben gesagt, innerhalb von 24 Stunden, dass das durchgegangen ist. Wir hatten innerhalb von 24 Stunden die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Und dann habe ich zum Herrn gesagt, du, aber ich brauche einen geistlichen Leiter, ich meine, das kann ich jetzt nicht auch noch alles machen. Und am nächsten Tag rief ein Ältester der Nachbargemeinde und sagte, Anne, ich hatte so den Eindruck, ich sollte dich mal anrufen, ob du nicht einen geistlichen Leiter gebrauchen kannst für deinen Verein. Ich sage, Herr, okay, akzeptiert. Ne? Ja, jetzt ist der Verein da mit dem geistlichen Leiter und so. Ne? Und dann kam der John Arnott, wer ihn kennt, ne, da von Toronto, ne, und meinte, Anne, ich würde dich ja gerne mal besuchen. Wir wollten sowieso schon immer mal was zusammen machen. So 13. April ist er in der Ichtes-Gemeinde in Hannover, am 20. in Irland. Und dann könnt ihr in der Woche ja mal bei uns reinschauen und eine Konferenz mit mir machen. Und jetzt habe ich inzwischen so, habe ich so einen Eventmanager, ne, der die ganzen Konferenzaktivitäten so ab nächstes Jahr so steuert. Das ist dann etwas anders aufgestellt, dann die ganze Geschichte. Und dann sagt er, das lohnt sich nicht in der Woche, da kommt keiner. Und dann habe ich zu John gesagt, ne, wir sind so ein bisschen befreundet, habe ich zu gesagt, du brauchst gar nicht kommen, das lohnt sich nicht. Mein Manager sagt, da kommt keiner. Und dann sagt er, doch, ich komme trotzdem. Ich sage, nee, lass man. Na, es ergibt einfach keinen Sinn. Und dann sagt er, doch, ich komme. Ich sage, aber dann höchstens für so eine Mitarbeiterschulung hier für unseren Verein, ne, so für die 20 Mitarbeiter dann da so, ne? Und Knete kann ich dir auch keine anbieten und sonst auch nichts, ne? Wir haben nichts. Und dann sagt er, weißt du was? Dann sagt er, ich komme trotzdem. Und dann sage ich, na gut, dann kommst halt. Und dann kaum ist der da angemeldet, dann kommt der Pastor von der Nachbargemeinde und sagt, was? Der kommt? Wir machen mit. 250 Plätze. Gabi Wendland, John Arnott kommt hierher. Natürlich, das werden wir in den ganzen Verteiler der Freien Evangelischen Gemeinden Hamburg zusammenschießen. Wir kommen auch. Und natürlich, das machen wir alles zusammen. Und ich mache auch noch einen Input über Mission Freedom, da also Frauenarbeit, ne, für die Mädchen. Und Arne, du sagst da noch was. Und dann fragen wir nochmal den Andreas Herrmann da in der Nähe hier, so Wiesbaden da so, ne. Und dann wollen wir mal gucken. Und dann werden wir mal, also dann müssen wir dann mit bei in der großen Arche, bei dem Wolfgang Weger, der hat 2000 Plätze und Technik hat er auch. Wir fragen den mal, ne. Haben wir ihn jetzt gefragt, jetzt haben wir 2000 Plätze, statt 20. Und dann war ich jetzt gerade in der Schweiz, in Thun da, ne, und dann war da so einer der Ältesten von dem Walter Bernhard, der Viktor Berger, der ist so Leiter Healing Rooms Schweiz, nennt er sich da. Ne, und dann haben wir so ein bisschen unterhalten und dann sagt er, ja, ich finde das ja total toll, ich bin befreundet mit dem Karl Pierce in Spokane, willst nicht mitkommen da im September? Ne? Ich sag, du, da hat man so Geburtstag, da müssen wir feiern und so, ne, Family geht vor. Ja, ich habe dem schon mal gemailt von dir, ne, und da wollte ich ja auch gern kennen. Also ich war da jetzt hin, ich habe gesagt, frag ihn doch mal, ob er nicht im April auch kommt, weil die kennen sich ja. Ja, ne? Also der John Arnott und die Carl Pierce und der Bill Johnson, ne? Und die Bakers und so, die kennen sich alle. Und dann sage ich, wenn die sich schon kennen, dann können die doch nach Hamburg zusammenkommen. Dann machen wir da Kaffee trinken auch zusammen. Ne? Konferenz so. Und dann sagte ich, ja klar, mache ich. Ne? Und dann jetzt fährt er da hin und fragt ihn, da hat ihn schon mal gefragt. Und dann ging das so munter weiter, nicht? Weil dann war ich letztens da, das eine nennt sich Partners in Harvest, die hatten so eine in Peine im Frühjahr eine Konferenz. Und dann waren sie die Europa-Teamleader, nennen die sich, ne? So von ganz Europa da, und die waren da zusammen versammelt. Und gut, ich durfte da so ein bisschen was erzählen. Und das hat ihnen gefallen. Und dann haben die mich jetzt so als Ehrengast da so eingeladen, nächstes November, also im übernächsten November nach London, um da vor 400 Leitern in Großbritannien zu sprechen. Ja? Und dann sagte der eine dann, aber so der eine Leiter, ob er nicht vorher auch mal in der Praxis hospitieren könnte. Ja? Und dann wollte er mal kommen, wenn er wieder so einen Evangelisationseinsatz, das sind ja internationale Heilungsdienste auf der ganzen Welt, er hat dann so eine Evangelisation in Polen und dann könnte er mal für ein paar Tage nach Hamburg reinschauen. Ich sagte, gute Idee, ne? Weil ich dachte sowieso, dass die eigentlich auch im April nächstes Jahr dann auch kommen. Aber ich habe eigentlich nichts gemacht. Ne? Weil wenn der Herr das schon so schenkt, diese offenen Türen, ja, ich meine, das wird man doch schon blöd, wenn man das verpasst, oder? Ich meine, Hamburg braucht das. Und danach kommen wir hier rum. Es ist so. Und es ist so entspannt, wie ich das erzähle. Ich sage immer nö, und der Herr sagt immer doch. Und dann machen wir es so, wie der Herr sagt. Und dann wird das Segen. Wollt ihr das auch? Ja. Halleluja. Hebt die Hände. Halleluja. Jetzt. Vater, danke. Nie ist ein Gebet umsonst gesprochen. Und ich danke dir auch jetzt wieder und immer, 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 wenn wir unsere Hände heben, wenn wir unsere Hände dir entgegenstrecken, wenn wir sagen, hier, Papa, segne mich und meinen Nachbarn auch. Dann kommst du mit deiner Kraft. Dann lässt du uns nicht hängen, sondern du bestätigst dein Wort mit Wundern und Zeichen. Du füllst uns mit Freude und mit Frieden, mit Kraft aus der Höhe, mit Heilung an Körper, Geist und Seele, mit Ermutigung, mit Auferbauung, mit Freisetzung von Bindungen, mit Zerbrechen von Ketten. Danke, Jesus. Halleluja. Von Minus zu Plus. In jeder einzelnen Biografie, in jedem einzelnen Leben, in jeder Familie. Vater, hier sind so viele da, die auch so viel Lasten für andere mittragen. Familienmitglieder. Vater, ich danke dir. Alles siehst du. Dass dieser Junge da mit dreimal überschlagen, meine Güte, danke, dass deine Schutzengel so aktiv sind. Vater, danke, dass du dich immer kümmerst, dass wir immer geborgen und aufgefangen sind in deiner Hand, dass du uns aufs Wasser lockst, dass wir kommen, dass wir uns trauen, dass wir nicht denken, wir gehen unter, dass wir lernen, keine Furcht zu haben. Habt doch keine Furcht, hat Walter Heidenreich irgendwann in den 90ern mal gepredigt. Hab doch keine Furcht. Ich bin's, sagt der Herr. Ich bin es wirklich. Mich gibt es wirklich. Und ich bin jetzt hier und ich lasse meine Kinder nie im Stich. Danke, dass du jedes Händepaar füllst mit Kraft aus der Höhe, salbst und segnest. Danke, heilige Hände, Herr. Alle Schlacke verbrenne du mit heiligem Feuer in jedem Leben, Herr. Danke, dass du hier jeden befähigst und bevollmächtigst in deiner Kraft, den Kranken die Hände aufzulegen, Dämonen auszutreiben und Kranken und Tote aufzuwecken. Menschen in dein Reich zu befördern, Vater. Licht geht an, wenn der König kommt. Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Du bist der König unserer Herzen, Jesus. Jesus Christus, in deinem Namen ist uns heil geworden. Jesus Christus, du bist der Anfang und Vollender unseres Glaubens. Du bist der Herr. Ohne dich kommen wir aber auch keinen Zentimeter, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Vater, die Frage ist nur, ist das wahr? Und wenn es wahr ist, ist das wirklich das Beste, was uns passieren kann, dass du jetzt mit uns bist, hier an dieser Stelle, an diesem Ort. Ich danke, dass du jetzt jedes Herz anrührst, dass du es aufschließt für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns Hunger und Durst nach lebendigem Wasser und lebendigem Brot gibst, so dass wir nichts anderes mehr wollen. Vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Begeistert sind von dir, dass wir brennen für dich, dass wir auf den Knien sind 7 Tage 24 Stunden. Dass wir heilig, heilig, heilig bist du, Herr. Rufen mit den Engeln, singen, Herr, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir erheben dich, wir loben dich, wir preisen dich, wir geben dir alle Ehre. Pass mal auf, lass uns mal zusammen beten. Das Vater unser, jetzt. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Wollen wir Applaus geben? Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke. Du bist König. Du bist Sieger. Komm, du mit Kraft. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns stärkst. Es bleibt dabei. Ich gebe, was ich kriege. Augen schließen, linke oder rechte Hand ans Herz. Eine. Schaut auf mich, sagt der Herr. Schaut auf meinen Thron, sagt Jesus. Schaut mich an. Schau auf mich, mein Kind. Fürchte dich nicht. Halleluja, Jesus. Fühl dein Herz. Spür, wie der Herr sagt, gib mir dein Herz. Jesus Christus, König unserer Herzen, der Schatz in unseren Herzen. Komm du mit Kraft, mit Macht. Danke, dass du derselbe bist, gestern und in Ewigkeit. Und jetzt hier in unserer Mitte. Heiliger Geist, danke. Jesus, ich danke dir, dass du dich jetzt hier verherrlichst, dass du jetzt hier jedes Herz anrührst. Ich danke dir, dass du jedem gibst, was dein Herz verlangt. Danke, Jesus, dass du heilst, die zerbrochenen Herzen sind. Dass du die Tränen trocknest, die Schmerzen vom Herzen nimmst, die Schatten der Vergangenheit. Körperlich, geistig, seelisch, geistlich in jeder Hinsicht. Die Herzen freisetzt zur Freude und zum Frieden. In deiner Hand, in dir geborgen. Alle Zeit. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du kommst mit deiner Kraft. Ich danke dir, Jesus, Halleluja. Danke, Jesus. Ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit viel Frucht für die Ewigkeit, dass ihr werdet, die ihr sein sollt. Viel fruchtbringende Reben, in der Liebe vereint, in der Kraft des Heiligen Geistes, das Reich Gottes hier auf Erden bauend und nicht mehr loslassend den Saum meines Gewandes, sagt der Herr. Ich gebe euch, wonach euer Herz verlangt. Amen. Ja. Okay. Sagen wir mal so, sollte hier noch jemand ein Anliegen haben, ein Gebetsanliegen, der hebe doch mal die Hand. Irgendeine kleine Befindlichkeitsstörung, irgendwas wird schon geben. Lebendigen Kaffee. Kaffee trinken. Ja, machen wir heute auch noch. Jetzt die, die jetzt die Hände heben. Die jetzt die Hände heben, brauchen Gebet. Und ihr, die ihr drumherum sitzt, legt jetzt mal die Hände denen auf, die jetzt die Hände eben gehoben haben oder noch heben am besten. Ja, lasst die Hände oben. Und dass jede erhobene Hand jetzt ein oder zwei Beter von der Nachbarschaft in den Bankreihen hat oder sonst irgendwie, dass keine Hand ohne Gebet ist. Wir Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Und ich danke dir, dass du uns jetzt deine Kraft des Heiligen Geistes schenkst, für die Kranken, für die Bedürftigen einzustehen, vollmächtig zu beten, für die Anliegen, die jeder hat. Danke, dass du stärkst, ermutigst und auferbaust. Himmlischer Vater, danke, Heiliger Geist, dass du dich hier noch mehr lagerst mit einer noch mächtigeren Salbung, Herr, dass du Gefangene freisetzt, Herr, dass du sagst, Heilung strömt aus meiner Hand, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du kommst mit deiner Kraft, dass deine Engel hier um jeden herumgehen, durch die Reihen, Herr. Ich sehe Fußskelette, entweder nach Fraktur, Fehlstellung, Arthrose, das Schmerz oder nach Operation vielleicht auch, dass Schmerzen in den Füßen geheilt werden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Auch in der Halswirbelsäule, Bandscheibenschäden werden behoben. Schmerzen, Taubheitsgefühle, Lähmungserscheinungen vielleicht. Wundert euch nicht, wenn es besser wird, gebt Zeugnis darüber. Ich sehe so richtig, wie Bandscheiben wieder in ihre Fächer gedrückt werden. Ganz besonders in der Halswirbelsäule. Danke, Jesus. Danke, dass du auch Lebern anrührst. Leberwerte sich normalisieren. Geht hin zu euren Ärzten und lasst sie kontrollieren. Glaukom, Augendruck, 10, nicht 12, sogar 10 habe ich eher. Wenn er vorher 16 oder 18 oder 20 war, guckt, lasst es prüfen, dass der Augendruck sich normalisiert. Wer operiert werden soll am Glaukom oder vielleicht auch am grauen Star, Prüft das. Muss vorher nachkontrolliert werden. Die Linsentrübungen werden weniger. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es gibt noch andere Sinnesstörungen, Geschmacksstörungen oder Geruchsstörungen, Riechstörungen. Auch Hörminderungen, wer ein Hörgerät hat, guckt mal, ob das mit dem Hören besser wird. Dass die Hörgeräte runtergeschaltet oder abgenommen werden können. Halleluja, Jesus. Und wenn ihr rausgeht oder vielleicht auch hier drinnen schon, das Riechvermögen sich wieder normalisiert. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns zusammen beten. Vater, danke, Herr, dass wir hier alle segnen, über alle Maßen. Himmlischer Vater, danke, Herr, dass du uns Einheit schenkst. Danke, Jesus, dass du uns Orientierung schenkst, dass wir mit wachen Sinnen durch die Weltgeschichte spazieren, dass Sehen, Hören, Riechen, Schmecken besser wird, auch fühlen und tasten. Vater, ich danke dir, dass du auch das gute Werk, was Bauchspeicheldrüsen angeht, weiterführst. Ich danke dir, dass die Beta-Zellen die Insulinproduktion wieder aufnehmen, dass Insulinbedarf runtergeht und auch Appetit im Fleischlichen weniger wird und dass mehr Hunger und Durst nach lebendigem Wasser und lebendigem Brot in die Leben der Menschen hineinkommt. Danke, Jesus. Danke, Herr. Vater, danke, Herr, dass du auch Kleinglauben brichst, Zweifel und Überzeugung hilfst, am Kreuz abzugeben und dass du hier jedem in diesem Raum großen Glauben freisetzt. Glauben, dem alles möglich ist. Solch ein Glauben, der sagt, Berg, hebe dich hinweg und er hebt sich hinweg. Ein Glauben, der freisetzt die Vollmacht in Jesus Christus, dieselben und noch größere Werke zu tun. Danke, Jesus. Danke, Herr, für großen Glauben. Danke, Herr, für Einheit im Gebet, Einheit in Familien, Einheit in den Ehen. Danke, Herr, dass du deine Kinder in die Einheit führst und auch uns alle erkennen lässt, dass die Zerwürfnis, der Zerbruch nur dem Feind dient. Und dass unsere Kinder heile Familien wollen. Und nicht Trennung, sondern Zusammenführung. Nicht Krieg, sondern Vergebung. Und ich danke dir, Herr, dass dir dies betrifft, es allen schenkst. Jesus. Halleluja. Halleluja. Jesus Christus. Wunderbarer Name. Danke, Jesus. Wer noch nie sein Leben Jesus gegeben hat und vielleicht die Idee hat, das könnte heute etwas sein, der hebe doch einmal die Hand, dass ich für ihn beten kann. Glaubt mir, ich habe diese Geschichten erzählt, nicht weil es Fantasieprodukte sind, weil ich mich interessant machen will, weil irgendetwas nicht so wäre. Es ist eine Gelegenheit. Glaubt mir. Wer das Empfinden hat, dass Jesus jetzt an der Tür steht und an sein Herz klopft, oder ihr Herz klopft, der hebe doch einmal die Hand. Ja, es sind noch mehr, bitte. Hebt so möglich, so dass der Ellenbogen so ein bisschen so annähernd durchgeht, so wie gerade die Hand. Wunderbar. Noch mehr, es sind noch mehr da. Hebt ja weiter, sodass ich euch sehen kann. So wie ich jetzt so. Ne? Ja, ja. Der noch nie sein Leben Jesus übergeben hat. Der es noch nie gemacht hat. Nicht, dass man das jede Woche machen müsste, aber einmal in seinem Leben wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ja, gibt es noch mehr? Traut euch, fürchtet euch nicht. Halleluja. Die jetzt eben die Hand gehoben haben oder jetzt die Hand heben, bitte kommt einmal nach vorn, dass ich für euch beten kann. Bitte kommt jetzt mal. Alle, die jetzt hier eben die Hand hier gehoben haben. Kommt mal nach vorne. Halleluja. Ja. Jeder, der eben seine Hand gehoben hat, komm doch bitte mal einmal nach vorne. Das macht es für mich ein bisschen einfacher. Und auch die, die noch zögern. Lasst euch anrühren vom Herrn der Herren. Halleluja. Danke, Jesus. So, noch jemand ohne Fahrschein. Schaut auf euer Herz. Und Vater, ich bete, dass die, die jetzt nicht nach vorne gekommen sind, auch wenn sie dem noch nicht Jesus gegeben haben, du ihnen nachgehst, weiter nachgehst, Herr, weiter klopfst, Herr, solang bis Erkenntnis gewachsen ist, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, dann kommt mal ein bisschen hier mit zusammen. Und ihr habt noch nie euer Leben Jesus gegeben? Ihr, okay, die ihr jetzt hier sitzt, streckt mal eure Hände nach vorne und das ist jetzt euer Part. Ihr segnet die Menschen hier mit, indem ihr mitbetet für die Geschwister. Und zwar so laut, wie ich jetzt spreche. Schafft ihr das? Wie? Ah! Wusste ich's doch. Okay. Ihr sprecht mir bitte nach. Jesus Christus. Ich komme jetzt zu dir. Und bitte dich, dass du der Herr in meinem Leben bist. Und ich dein Kind sein darf. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Last am Kreuz auf Golgatha für mich getragen hast. Ich danke dir für dein kostbares Blut. Ich nehme dein Opfer an und bitte dich, dass du mich führst und leitest, um deines heiligen Namens willen. Amen. Gratuliere. Man sagt, das ist der beste Tag im Leben eines Menschen, wenn man sein Leben Jesus übergibt, weil man die Ewigkeit oben verbringt. Das ist ein guter Ort für längere Zeiträume. Die Ewigkeit ist ein bisschen länger. Man sagt auch des Weiteren, dass alle Engel Party machen für jeden Menschen, der zu Jesus findet. Heute ist Partytime. Halleluja. Danke, Jesus. Sag mal, wo kommst denn du denn her?
Aus Hofsgrund.
Ist das in der Nähe?
In der Nähe von Freiburg.
Ja, es ist Freiburg hier so im Breisgau. Ah, okay. Bist du in einer Gemeinde?
Nein.
Mhm. Wie ist es mit dir?
Ich komme aus Hottingen.
Hottingen?
Das ist nicht weit hier.
Ja, bist du in einer Gemeinde?
Ja gut, christlich getauft, ja.
In einer Gemeinde auch so? Sonntags und Gottesdienst bisher nicht? Hm. Wie ist es mit dir?
Ich komme aus Herrischried und Herr Doktor, ich würde mich freuen, wenn Sie am Montag, sind Sie am Montag noch hier?
Nein.
Nicht mehr, schade.
Muss ich schaffen.
Sind Sie morgen noch da?
Ja, morgen früh.
Wenn Sie uns mal besuchen würden, da sehen Sie den atheistischen Schuppen.
Danke, das ist lieb.
Aus Görwin.
Aus Görwin, das ist ja auch nicht weit, ne?
Aus Erkruck hier in der Nähe.
Hüchenschwand.
Seid ihr in einer Gemeinde?
Ja.
Hier so, Görwin?
Segen, ja.
Also, wenn ihr in einer Gemeinde seid, erzählt eurem Gemeindeleiter mal, dass ihr heute euer Leben Jesus gegeben habt. Das findet er richtig gut. Da freut sich also Gemeindeleiter, die brauchen auch was zum Freuen. So. Und ihr, die ihr noch keine Gemeinde habt, vielleicht da so, dass ihr euch so ein bisschen was an Infomaterial an die Hand geben, so in eurer Umgebung, vielleicht, dass ihr euch da mal so Gemeinden anschaut, weil Gemeinden sehr gut für Christen sind. So. Also als geistliches Zuhause. Vorhin gesagt, so Schäfchen gehören in ein Gatter. Ne? Und also Gemeinden sind so ein geistlicher Schutzraum. Ja, nochmal, aber erstmal ist heute Feiertag. Ich gratuliere euch ganz herzlich. Danke, Jesus. Danke, Herr, für viel Frucht in der Ewigkeit. Herr, danke, Jesus. Und dann würde ich sagen, jetzt machen wir Pfoffteilen, ne? Sagt der Hamburger. Ne? Also kurze Pause, ne? So ein bisschen lebendiges Wasser mit nicht lebendigem Kaffee, aber. Und denkt an den Büchertisch, ihr Lieben, weil wir viele Themen heute nur streifen können. Halleluja, Jesus. Kommt ihr wieder an? Oder kommt ihr überhaupt an? Okay, ich meine nicht nur körperlich. Glaubt mir, in die Tiefe des Geistes hineinzuwachsen, no limit. Es geht immer noch mehr. Das ist der Grund, warum wir auch immer mehr beten. Sonst können wir sagen, also ein Stündchen müsste auch reichen. Aber sagen wir mal so, das anhaltende Gebet ist die Kraft, die Gottes Arme, die Himmelswelt verändert, die den Segen freisetzt, wenn Menschen, so wie hier, anhaltend beten, also sagen wir mal jetzt hier wie Gisela, Konrad und so, nicht, und Angelika und Alois und Bernhard, seine Frau, wenn einfach Menschen auf dem Herzen haben, wir wollen dich anbeten, Jesus, mehr als zweimal täglich, dreimal täglich, auch übergemeintlich, wir wollen alles geben, wie in diesem Augsburger Gebetshaus oder in Freiburg oder in Hof oder in Frankfurt, was jetzt oder bei uns dann nicht, dann dieses alle Zeit anbeten verändert die Atmosphäre. Wenn ihr mal in einem Raum gewesen seid, also da müsste man sich wirklich mal den Spaß machen, also zum Beispiel in Toronto weiß ich, dass das so ist, ne? Die haben einen Anbetungsraum, da sind 7 Tage 24 Stunden immer Menschen, die Jesus anbieten. Da zieht man seine Schuhe vorher aus und da ist so ein bisschen Anbetungsmusik. Und manche spielen da auch ein Instrument oder sowas, so ein bisschen Klavier oder so, je nachdem, wie jeder auch die Gaben hat. Und ansonsten wird die ganze Zeit Jesus angebetet. Seit Jahren in einem Raum immer. Und das, ihr Lieben, verändert die Atmosphäre. Sowas habt ihr noch gar nicht gesehen. Da wird man, glaube ich, nur, wenn man da über die Schwelle geht. Ja, weil die Gegenwart Gottes wohnt. Ne? Wenn der Herr sagt, ich wohne im Lobpreis meines Volkes, ja, wie üblich muss man sagen, stimmt denn das? Ja, wenn es denn dann stimmt und wir auch hier so Anbetungszeiten haben hier mit der Musik beispielsweise, das ist ja nicht nur hier so, das ist in Gemeinden überhaupt. Also wenn ein gutes Anbetungsteam mit einer Salbung, das wäre jetzt auch also eine gute Idee, ne, also hat vielleicht der eine mehr, der andere weniger, das so vom Herrn aufs Herz geht, wenn das ein super Anbetungsteam ist, dann bringt das Team die Anbetung, die Musik dich in die Gegenwart Gottes. Das ist ja auch der Sinn der Übung. Und sowas nur eben 7 Tage, 24 Stunden. Jeder muss mal schlafen, dann schläfst du aber in der Gegenwart im Arm Gottes. Das ist was ganz anderes. Wie willst du denn da noch Albträume haben? Das kriegst du einfach nicht. Weil so ein Albtraum, der kriegt sofort Muffensausen da. Das war so wie in der, was ich eben sagte, ja, ich war im Hotel in München bei diesem Deutschen Diabetesgesellschaftskongress und der Kollege sagte mir, ich meine, wie das so ist, ne? Also bei Ärzten, also der war jetzt also nicht so gläubig, also sagen wir mal so mehr so Landesgericht, also praktisch, ne? Also ich meine, man geht halt in den Gottesdienst. Aber das ist es dann auch, ne? Also von Vollmacht hat er noch nichts gehört, gewissermaßen. Also macht er nicht. Also ich will nichts, also ich meine nichts, dass ich über ihn schlecht reden will, nicht? Aber also ich meine, also das ist eben so das Blöde bei den Christen, dass sie denken, die Welt ist in Ordnung, bloß weil sie Christ sagen, sie seien Christ. Ne? Liebste Jesus, logisch. Tuste, was er sagt, natürlich nicht. Was geht doch gar nicht. Kein Mensch kann alle Zeit anbeten. Immer Danke sagen. Ich meine, man fühlt sich eben auch mal nicht. Woher weißt du denn, dass du Jesus liebst? Jetzt passt auf. Seid aufmerksam. Wirklich. Ihr verpasst es sonst. Wirklich. Und dafür ist die Zeit zu schade. Das fühle ich, dass ich Jesus liebe. Und genau das steht nicht in der Bibel. Wen interessiert es, was du fühlst? Beziehung zeigen wir durch Verhalten. Ihr, die mich lieben, werdet ihr daran erkennen, dass sie tun, was ich sage. Das ist das Moment, wo meine Frau sagt, ich glaube, du liebst mich. Wenn ich nach Hause komme, wenn ich irgendwas Nettes mache. Aber nicht, wenn ich das irgendwo, was weiß ich, wo es keine Bedeutung hat, immer vor mich hin plabber, sagen wir, ne? Aber inhaltsleer. Wie kommen die Leute darauf zu denken, wenn ich ihnen die Hand auflege, dass sie gesund werden? Dämonen austreiben, ich weiß noch nicht mal, wie das Wort geschrieben wird. Tote auferwecken, das ist was für Friedhofsgärtner. Aber doch nicht für Christen. Aber keine Hemmung, sich Christ zu nennen. Gott sei Dank, dass da keine Balken sind. Wir dürfen am Leben bleiben. Das ist das Problem. Wenn wir tot wären, dann würde man die Spreu vom Weizen. Aber da wäre auch praktisch keiner mehr übrig. Weil den Tod haben wir alle verdient. Da ist aber auch nicht einer. Nicht einer. Ist das nicht heftig? Besser gar nicht erst drüber nachdenken, mehr saufen. Sich ärgern, streiten, neidisch sein, meckern, Mangelphysiologie, genau, immer Nein sagen, immer widersprechen, ich groß schreiben. Der Unterschied ist, ich habe Dinge gemacht, die ich freiwillig nie machen würde. Ich meine, wer will so hier zu sein? Wenn du in Hamburg eine super Familie hast, ein super Haus und alles und du hast mal ein freies Wochenende, ich meine, da geht man doch nicht freiwillig hierher in Regen, oder? Es sei denn, dass der Herr sagt, mach das. Und der Herr macht dann meine krummen Wege gerade. Und schenkt mir Sieg und Segen auf all meinen Wegen. Das ist nicht schlimm. Und deswegen klappt das so gut mit der Familie. Nicht, weil ich nicht so oft da bin. Sondern, weil der Herr sie segnet. Als der Älteste mit 5 Jahren ein bisschen früher eingeschult wurde, so mit 5, weil er sich so gelangweilt hat, hat der nach 3-4 Tagen gesagt, Arne, Papa, wie viele Bibeln hast du da in deiner Praxis? Ich sage, ja, so 320. Sagt er, gib mir bitte 26 Bibeln. Ich brauche 26 Bibeln. Ich sage, wofür brauchst du die denn? Ja, du, bei mir, die kennen ja noch nicht mal Jesus. Die brauchen dringend eine Bibel da. Und ich sage, dann musst du mit Mama, ja, mal zur Schulleitung gehen. Und dann geht ihr da mal hin und fragt, ob ihr die überhaupt verteilen dürft. Und was hat die gesagt? Super Idee, Frau Elsen. Gute Idee. Sowas ist was fürs Leben. Selbst wenn man noch gar nicht lesen kann. Die Bibel braucht jeder. Lassen Sie mal gleich 5 hier fürs Sekretariat. Halleluja. Und dann nach ein paar Wochen, da kommen dann so Anrufe. Darf ich mal David sprechen? Ich sage, ja, was denn? Ja, XY, Max hat mich getreten und dann habe ich ihn gebissen oder irgend sowas, ne? Und David sagt immer, was wir machen sollen. Ich sage, ach was? David, komm mal her. Das war aber nicht ein Anruf. Da kamen gleich mehrere pro Tag. Und dann sage ich, David, was machst du denn mit denen? Da sagt der, doch glatt, wieso? Ich bete für die. Ja? Die streiten sich. Und dann sage ich, pass mal auf, lass uns mal hinsetzen, ich bete für die und dann entspannen die sich. Ist ja ein Ding, ne? Nach ein paar Wochen später kommt die Lehrerin und sagt, sagen Sie mal, Ihr Sohn, der hat eine Sozialkompetenz wie ein Zehnjähriger. Der sollte am besten so eine Mentorenausbildung, so eine Streitschlichterfunktion für die ganze Schule machen. Und das ist er schon seit ein paar Jahren. Und dann kam er mal irgendwann so mit so einem, ich erzähle immer diese Geschichten, die sind so süß, nicht? Denn dann haben sie so Freundschaftsbücher, nennen die sich, ne? Sag mir mal so deine Lieblingsfarbe, Lieblingssport, Lieblingsspruch, das so be cool ist so das harmloseste da bei denen, also vor 2 Jahren gewesen, so in der 3. Klasse. Sagt er, was soll ich denn hier bei Lieblingsspruch reinschreiben? Und dann sagt Sophie, das war damals eine so 4, 5 Jahre alte Schwester. Ja, schreib doch einfach, Jesus Christus spricht, wer mich hat, hat das Leben und wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Was man ja mit 5 Jahren nun auch wirklich schon hintus haben sollte. Und der 3-Jährige damals, der Josua, mit seinem empfindlichen Bronchien, da liegt er nachts bellend da bei uns im Husten im Bett, da bei Mama-Papa-Bett, also nachts um 2, 3, dann, und ich bin dann so wach geworden, und dann sehe ich, wie er sich so eine halb aufgeschlagene Gideon-Bibel so neben sich, so auf die Brust packt. Was kann man da bei uns im Bett finden? Und dann denke ich, und dann höre ich, dann ist aus mit Husten. Ich meine, weil er hat ja das Wort Gottes da, auf dem Bronchien. Und wie soll denn dann noch ein Husten rauskommen? Ich sage, aha. Das ist was anderes. Wenn morgens, wenn wir aufstehen, mach doch den Lobpreis nicht so laut, ne? Weil Papa will noch schlafen. Und so, und jetzt habe ich dann gedacht, waren wir mal im Urlaub, ne? Im Urlaub brauche ich auch einen Wecker. Na, was hast du denn noch einen Wecker? Das erste halbe Jahr habe ich natürlich auch so einen Wecker gehabt und dann habe ich gesagt, Herr, vielleicht hast du was anderes, ein bisschen umständlich ist das Ding schon, zum Beispiel so ein Job, wo man immer beten kann. Und dann hat der Herr gesagt, dann hatte ich den sofort. Ne? Zack, von dem Moment an, ich habe nur noch gebetet, von morgens bis abends, dann brauchst du keinen Wecker mehr, weil du ja ständig, du kommst aus der Nummer einfach nicht mehr raus. Kannst mal beten? Nö. Ne? Ab 23 Uhr muss auch mal gestorben werden. Kannst du auch nicht bringen. Ne? So, und wann ist jetzt die Grenze eigentlich? Mitternacht. Allerspätestens. Telefon abgestellt ab 23 Uhr. Aber die ganze Zeit, da kannst du auch nicht richtig saufen. Weil, ich meine, wenn du besoffen bist, kannst du auch nicht so gut beten, vollmächtig. Also spätestens nach dem 3. bis 5. oder so, ne, also irgendwann, da muss man dann also den Maß halten, damit man noch so ein bisschen Vollmacht hat. Trinkt man mehr das lebendige Wasser. Oder Fußball, wie ist denn das mit Fußball spielen? Fußball gucken. Ich sagte, ich gucke total gerne Fußball. Immer genauso circa 5 Minuten. Weil wenn der Fußball wichtiger wird als Jesus Christus, dann hat der ja die erste Stelle und dann bin ich nicht so, wie ich sein sollte. Und dann klingelt sicher wieder das Telefon. Kannst du mal für mich beten? Ich habe Krebs und ich meine, die rufen ja nicht umsonst an. Die wollen ja das Ding loswerden. Und das geht eben nur mit Vollmacht und nicht mit Fußball. Und also das eine, was man will, ne? Folgende Idee. Also Menschen, die lernen ja so in Bildern ganz gerne. Habe ich gestern gebracht, ne? Ich finde das, also mich begeistern solche Bilder dann immer so, ne? So ein PC-Fanclub. Könnt ihr euch vorstellen? Computer. PC. Personal Computer, ne? Alle sind total begeistert von diesen Computers. Und dann ist da so ein Kind. Und dann sagen sie, komm mal mit zu unseren Versammlungen. Wir haben so einen Fanclub von Computern. Wir sind sowas von begeistert. Diese Computer, das sollte jeder so ein Ding haben. Sensationell. Wir sind sogar so, das gibt schon die Bedienungsanleitung an sich, das ist so ein Schatz. Also wir haben die in verschiedenen Sprachen, Ausführungen, Ausgaben und was nicht alles, Übersetzungen, so eine Bedienungsanleitung allein schon. Es ist total viel Kraft in so einer Bedienungsanleitung von den Computern. Schon das ist quasi die Lösung von vielen Problemen. Die sind so begeistert da bei uns, dass die lesen sich diese Bedienungsanleitung ihr Leben lang kapitelweise Woche für Woche vor. Das können die schon alle auswendig, aber das ist so spannend. Aha, sagt das Kind. Na, komm ich mal mit. Steht da so ein großer Computer da. Sag ich, oh, sagt das Kind. Meine Güte. Und? Läuft der? Nein! Hä? Nee, das ist mir so gefühlt. Guck ihn dir doch an. Ist das nicht ein super Teil? Ja, aber der muss doch mal laufen. Nein. Das ist doch mehr symbolisch. Mehr so, ich meine, so einen braucht jeder. So als Staub. Nein, nicht. Und wenn man das Licht, guck dir das mal an, dieses Licht da vorne im Scheinwerfer, wenn das so in so einem bestimmten Winkel auf dem Bildschirm fällt, dann hast du das, siehst du das? Das, als wenn das von innen leuchtet. Hä? Und das läuft nie. Natürlich nicht. Hat noch nie einer gesehen. Ja, aber was ist denn mit der Bedienungsanleitung? Steht da nicht was drin? Doch, doch. Über 1000 Seiten. Und was steht da drin? Tu den Stecker in die Steckdose alle Zeit. Und hast du mal gemacht? Nein! Wieso denn nicht? Ja, das ist mir, das hat noch nie einer gemacht. Das geht gar nicht. Das darfst du auf gar keinen Fall. Wieso denn nicht? Das ist so symbolisch mehr. Mehr so gefühlt. Nein, das verstehst du noch nicht. Warte mal 10 Jahre, da musst du wachsen im Glauben. Bis du verstehst, dass man das Ding da nicht reinstecken darf. Obwohl das da steht. Auf Deutsch. Nicht in Zungen. Nicht einmal den Stecker in die Steckdose? Naja, also ehrlich gesagt, 3-mal täglich. Aber nur ganz kurz so. Zack. Mehr sollte man immer wegen der Wechselspannung, ne? Alter Mensch, neuer Mensch, alter Mensch, neuer Mensch. Das ist nicht gut für die Festplatte. Weiß man ja auch nicht, ne? Kneipe nicht. Also ich meine, irgendwann muss man sich auch mal entscheiden. Das ist man ganz verwirrt. Aha. Dann weißt du, warum du einen Computer brauchst. Hier brauchst du einen Staubfänger, Computer. Und dann muss man sagen, sind die denn nur doof? Nein. Sind die alle krank? Nee. Der Schaden sitzt tiefer. Das ist ein Virus. Nicht ein Computervirus, sondern ein Menschenvirus. Heißt Teufel. Heißt Dämon. Die, während ich jetzt hier erzähle, quatschen dir die Ohren voll, sodass du nichts mitkriegst. Denn das darfst du auf keinen Fall wissen, was ich euch jetzt gesagt habe. Weil das könnte bedeuten, dass du das dann machst. Und wenn du das machst, was ich euch die ganze Zeit hier sage, weshalb ich die ganze Zeit sage, nehmt die Sachen mit vom Büchertisch, schaltet dieser Wecker an, tut dir in 14 Tagen in die Tonne und sagt, sowas Blödes habe ich noch nie gehört, Fehlinvestition, diese 30 piepen total daneben. Oder es stimmt und dann allerdings darfst du Danke sagen und weitermachen. Was wäre, wenn das stimmt, was ich sage? Der Teufel sagt, und was ist, wenn nichts passiert, wenn du betest? Und Jesus sagt, und was ist, wenn was passiert? Ihr sollt euch diese CDs anhören, weil ich genau weiß, dass hier die ganze Zeit in eurem, diesen, ne, was dazwischen ist, also theoretisch, also auch praktisch, da findet ein Kampf statt. Und hier. Soll ich wirklich mein Leben Jesus geben? Wenn du den Feuersegel gesehen hast, so viel Hintern hast du gar nicht, wie du dich da reinbeißt. Und die sind so klein mit Hut, Hunderttausende, nicht nur in der Praxis. Weil, ob das die Anot sind, die einfach mal sagen, ich nehme jetzt mal ein größeres Kollektiv, ich bitte euch, so werden Studien gemacht, deswegen nehmt ihr Aspirin. Weil man Tausende von Patienten durchuntersucht hat und das hat immer dieselbe Wirkung. Das nennt man Rationalität. Und wenn du Millionen Leute in anhaltende Anbetung schickst und die plötzlich alle gesund werden, die Ehen wieder heilen, ich meine, das ist einfach besser für Kinder. Weil wenn wir Streit haben, wenn wir in Gottesdienst gehen, dann kann der Herr uns nicht so segnen. Oder wenn ich abends nach Hause komme nach diesem langen Arbeitstag und es ist wirklich die Zeit, das ist ja ein Opfer und ich wecke Anne und sage, lass uns beten und plötzlich streiten wir uns und statt zu beten streiten wir uns. Ich meine, wem hilft das? Cui bonum? Wenn du jetzt also die ganze Zeit in dir oder mit deinen Nachbarn quatscht, wem nützt das eigentlich was, wenn du nicht mitkriegst, um was es hier geht? Das müssen wir uns immer fragen. Jeder Anwalt fragt das. Wem nützt das eigentlich was du da so treibst? Oder meinst, dass du es bist? Und in Wirklichkeit reden wir von Mächten. Lass doch deinen Nachbarn mit dem Wecker machen, was er will. Ich brauche das für irgendwas. Was ist, wenn das stimmt? Wenn sich Millionen Christen nicht irren, die in Neuseeland nicht, ich habe eine Predigt online gehört, wir haben die Timer hier und das ist ja sagenhaft, in Kongo, wenn die schreiben, aha, jetzt ist offenbar Erweckung in Deutschland. Wisst ihr, was in Amerika die Devise ist? Die Freunde von Heselbartz, der Andreas Mischnick, Heselbartz, sie wohnen nicht weit von hier. Und die Anots, ne, also da aus Toronto. Und wer war noch dabei? Noch ein paar andere. Die ganze Truppe. Ach, Bonke, Reinhard Bonke. Wer den mal gehört, ja, habt ihr vielleicht schon mal von dem gehört, der so viel Evangelisation macht in Afrika. Die waren in Amerika und dann kommt der Andreas Mischnick mit dem Bruno Zimmerli, der ist ja auch so einer, so ein Pastor da in der Nähe von Frankreich, Healing Rooms Hanau. Und dann kommen sie zu mir in die Praxis, sie wollten mich mal besuchen und dann sagen sie, Arne, weißt du was? Wir haben erstens so eine Crusade, also so eine Massenevangelisation auf einem großen Kreuzfahrtschiff gemacht, da im Pazifik, ne? Catch the Wave, wer es weiß. Und dann sind wir durch Amerika gefahren. Und in Amerika heißt es, wenn du Heilung willst, dann musst du nach Deutschland. Weil in Deutschland ist Erweckung. In Deutschland ist der Himmel offen. Und Heilung erfährst du in Deutschland. Seitdem die Bakers, Heidi und Roland Baker aus Südafrika, in der Tübinger Toastgemeinde Heilung erfahren haben. Und seitdem es Hamburg gibt. Und ja, das war so mega, sagen Sie, wir waren in Florida in einer Gemeinde und da sind in einem Gottesdienst $25,000 US-Dollar gesammelt worden für eine Frau, damit sie sich das Ticket nach Deutschland leisten kann, damit dafür sie gebetet wird. Gut, wenn man das in Deutschland auch weiß, oder? Das ist nicht so schlimm. Ich meine, deswegen dachte ich mir, ich erzähle das mal. Vielleicht wusstet ihr das noch nicht. Dass wenn ihr Heilung wollt, ihr nach Deutschland kommen solltet. Es sei denn, ihr seid schon da, wo die Erweckung ist. Dann habt ihr es ja gut. Dann braucht ihr nur noch so einen Wecker. Bill Johnson, Redding, Kalifornien, Bethel Church. Alles voller Wecker. Mit dem mache ich nächstes Jahr eine Konferenz. Und die haben jemanden mal hergeschickt, ne, zu mir in die Praxis, da von ihrer Bibelschule. Und die hat mich interviewt, hat gesagt, wir wollten mal hören, also weil wir so viel von dir gehört haben, ob du das, wie weit das eigentlich natürlich, übernatürlich, ihr kennt das, ne, alle zwei Jahre Vineyard Speyer und so, ne, da fährt er ja mal hin. ist er übernächstes Jahr wieder da und wollen mal gucken, ob wir das nicht zusammen dahin kriegen. Nächstes Jahr bin ich ja mal da bei dem Rainer Rehberg dann und dass wir nochmal das zusammenfügen können. Und dann sagte er, wir wollten mal sehen, ob das deine Lehre, ob du was du sagst, ob das auch so ist wie bei uns. Und dann haben wir so 20 Minuten, habe ich das so erzählt und sagte, ja, das ist genauso, wie wir das in der Bibelschule da auch lernen. Das heißt, du kannst entweder 2-3 Jahre nach Redding, Kalifornien, in die Bethel Church, in die Bibelschule gehen oder nach Hamburg, Bramfeld. Und für Deutsche ist das oft näher. Weil du wirst dieselbe Lehre dort hören und sehen. Natürlich, übernatürlich. Es ist völlig normal, geheilt zu werden, wenn gebetet wird, wenn du in die Nähe eines Christen kommst. Und das ist völlig unnormal, wenn du nicht geheilt bist. Dann müsste man sich Gedanken machen. Weil natürlich ist man geheilt, wenn man in die Nähe eines Christen kommt. Aber nur, wenn Christ drin ist, wo Christ draufsteht. Und das allerdings ist in unserer Entscheidung. Und ein Teil ist, dass wir üben, zu lernen, auf dem Wasser zu gehen. Überlegt mal, der Mensch lernt in Bildern. Ihr habt Kinder, möglicherweise haben manche. Nun will das Kind laufen lernen. Und ihr seht also so einen 2-Jährigen oder 1,5-Jährigen und der zieht sich so hoch am Stuhl, ne? Und wenn dieses Kind jetzt sagen würde, also mal nachgedacht, auf diesen 2 Quadratzentimetern werde ich mich nicht halten können. Ich werde bestimmt hinfallen. Dann hat das vor allem eins total recht. Wenn es daraus den Schluss zieht, deswegen lasse ich das natürlich, dann hat es spätestens mit 30 ein Problem. Wenn es auf allen Vieren bei Lidl einkaufen will. Leuchtet euch das ein? Also wird es lernen wollen und bereit sein, Fehler zu machen. Hinzufallen, blaue Flecken zu haben, das sind ja keine bewussten Entscheidungen, das muss man auch sagen. Ne? So quasi instinktgetrieben, zieht sich das hoch und was machen die Eltern jetzt? Kaum fällt das hin, die hauen da nicht. Wie oft habe ich dir gesagt, da wird man erstmal 20, vorher wird das sowieso nichts mit deiner Lauferei? Nein, das wäre ja nicht nett. Sondern man nennt das Ermutigen. Was passiert? Oh, guck mal da, der Kleine, da schau mal, ja, wie süß der will laufen. Ja, ach, das bisschen blaue Fleck, da machen wir Pusten, Pusten, Pusten. Na, so schlimm war das doch gar nicht. Gleich noch mal von vorne. Übt das jetzt einmal am Tag, dann wird es in 100 Jahren laufen können. Übt es 10-mal am Tag, wird es in 10 Jahren laufen können. Wird es 100-mal am Tag üben, wird es in 1 Jahr laufen können. Und das Kind ermutigt, so sagt man, durch die Eltern, so sagt man, übt und übt und übt und hach und je und was für eine Freude, was für eine Wonne, da schaue mal, die ersten Schritte, schon sind sie da. Schon mal erlebt? Warum habt ihr denn solche Angst, einen Fehler zu machen, wenn es darum geht, zu hören, was Gott sagt? Als ich das erste Mal diesen Wecker habe laufen lassen, 3 Tage in einem Gottesdienst war und eine Stimme hörte vom Mittelgang, spende 2000 Euro für die PEC, und da stand keiner, und dann dachte ich, naja, ich bin im Gottesdienst, das wird wohl Gott sein, kann ja mal passieren. Aber ich wusste, was 2000 Euro waren. Das war nämlich mein Bruttomonatsgehalt und es war Monatsanfang. Und PEC dachte ich, das ist so eine Ernährungssonde. Und dann dachte ich, das ergibt keinen Sinn, warum brauchen Ernährungssonden so viel Geld? Und dann habe ich mich mal umgehört und dann haben die mir aber erklärt, wir waren so ein paar Wochen ja schon mit dem Herrn, ich war schon niedergelassen da, so ein paar Wochen und so. Ne? PEC heißt Pfingst-Europa-Konferenz. Damit hatte ich die 2003 in Berlin, nicht? Also, dass die Geld brauchen, das kann ich mir vorstellen, ne? Und dann haben wir auch eine Kontoverbindung. Und dann habe ich am Montagmorgen, ich meine, was willst du machen, wenn der Herr was sagt? Nö, keine Böcke. Willst du etwas sagen? Also ich dachte auch, ne? Dachte, du bist vielleicht so, du bist der Liebe, dachte ich, ne? Also ich war noch recht am Anfang, ne? Dachte, hättest du auch sagen können, sprich doch mal mit deiner Frau. Hast du nicht mal Lust? Willst du nicht mal was spenden? Frag doch mal deinen Nachbarn, ob das von mir ist. Lass dir mal bestätigen, ob das ein Eindruck ist, ob du richtig gehört hast. Das war so, mach! Keine Widerrede. Montagmorgen um 9, erstes Ding überwiesen. Und danach habe ich das meiner Frau erzählt. Und habe gesagt, übrigens, dann war das ja unser, ne? Also nicht mehr meins, sondern unser Bruttogehalt, habe ich mal jetzt überwiesen an eine PEC. Sie sagte, kenne ich die? Ich sagte, ne, die wohnt hier nicht. Die haben mir gesagt, das ist so eine Konferenz im nächsten Jahr von den Pfingstgemeinden. Aha. Ja, es war ein Eindruck, glaube ich. Und Anne ist ja eine Liebe, sagt sie, wenn das ein Eindruck war. Ich meine, sie hätte auch anders reagieren können. Aber ich habe sie getröstet. Ich habe gesagt, wir werden nicht verhungern. Es gibt die Hamburger Tafeln. Man kriegt immer was zu essen. Und ich meine, wenn ein Monat der Vermieter mal keine Miete kriegt, ich meine, der kriegt die seit Jahren. Ja, der wird ja auch später, also das kriegt er schon. Ne? Und dann am nächsten Tag klingelte das Telefon. Und dann war mein früheres Krankenhaus dran und hat gesagt, Herr Elsen, Sie haben doch so viele Nachtdienste gemacht, wir geben Ihnen die ganze Knete da für die Nachtdienste, 3.000 bis 4.000, 5.000 Euro, keine Ahnung. Wir erstatten Ihnen das, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, weil ich habe immer alles nachgerechnet, dass das überhaupt sein konnte. Aber er hat dann gesagt, ja, na, geschenkt. Und habe ihm meine Kontoverbindung gegeben. Natürlich muss man die 2.000 Euro abziehen. Am nächsten Tag klingelte das Telefon wieder. Da war die Kassenärztliche Vereinigung, die Abrechnungsstelle für Arztpraxen dran und sagte, Herr Elsen, die ganzen Diabetikerschulungen kriegen Sie ja noch nicht bezahlt, weil Sie die Voraussetzungen noch nicht erfüllen mit den ganzen Patientenzahlen und so weiter. Aber wir haben uns überlegt, so im Rahmen von Übergangsbestimmungen 25.000 Euro, wir überweisen Ihnen einfach mal so. Ich sagte, lassen Sie mich kurz nachdenken. Okay. Und dann ging das so munter weiter. Ne? Dann am dritten Tag kam so ein Pharmavertreter und wollte uns für internationale Pharmastudien da gewinnen. Und so noch ein Studienzentrum bräuchten sie, ne? Ein Proband in anderthalb Jahren, 1.500 Euro verdient man da. Und so, und dann habe ich gesagt, ja, Anne, meine Frau ist im Mutterschutz, die kann das machen, so 10 Stunden in der Woche. Und dann hatten wir innerhalb von ein paar Wochen 90 Probanden und ständig noch viel mehr Studien. Das war nicht nur eine Studie. Die Laptops standen da im Wohnzimmer reihenweise für diese ganzen Standleitungen und so. Und 90 mal 1.500, ich brauchte kein Existenzgründungsdarlehen. Und da begriff ich so langsam, dass ich gesagt habe, Herr, eigentlich eine gute Idee, dass du mich gefragt hast, wenn du mal wieder was brauchst. Also meinetwegen, also zögere nicht, sprich mich an. Ne? Also und auch besser, du fragst mich und nicht meinen Nachbarn, sonst kriegt der nachher den Segen. Und das habe ich schon oft erlebt. Wenn ich jetzt Menschen gesagt habe, willst du nicht mal was spenden oder sowas, da in den Klingeltopf da bei uns in der Praxis reintun und dir dann hinterher gesagt, ja, wir leben auch von Spenden zum Beispiel, ne? So Missionswerk da irgendwo in keine Ahnung wo. Thüringen, Sachsen. Und dann rufen die mich hinterher an und sagen, ganz komisch, wir kamen hin nach Hause und plötzlich kriege ich eine Rentennachzahlung, unsere Rente ist um ein paar hundert Euro erhöht, jeden Monat kriegen wir jetzt so und so viel Knete mehr. Oder einer, so einer, der das nie machen würde, so Mitte 70, bisschen evangelikal, so halb gesetzlich, ne, sagte, also ich weiß nicht, ich bin hier rausgegangen und ich hatte so einen Drang, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, ne, aber ich konnte nicht anders, ich musste zur Lottoannahmestelle. Ich musste Lotto spielen. Ich kam da einfach nicht drum rum. Und dann habe ich angekreuzt und 5 richtige 2.000 Euro gleich gekriegt. Und so geht das so munter weiter. Weil der Herr ist der Herr. Und er will, dass wir begreifen, dass er die Fülle für uns hat. Dass es keinen Mangel gibt. Es gibt keinen Preis zu zahlen. Wenn du dich also verhörst, Also wenn du den Eindruck hast, spende dein Bruttomonatsgehalt oder dann verkauf dein Haus und gib die ganze Knete irgendwo hin, mach das bloß. Weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hast du richtig gehört, dann liegt Segen drauf. Oder du hast dich verhört und hast, es liegt auch Segen drauf. Hast auch Segen. Weil der Herr sagt, das interessiert mich gar nicht, dass du richtig gehört hast. Das ist ein Geheimnis, merkt euch das gut. Sondern ich gucke mir das Herz an, ob du bereit bist, mir zu folgen. Und ich weiß ja sowieso, dass du das nicht kannst, das Hören. Aber ich mache deine Kommenwege gerade. Amen. Sonst wäre Petrus untergegangen. Ne? Man hätte ja, das ist ja eine Programmierung. Ne? Schau nicht auf das Wasser, das menschliche Gehirn kennt kein Nicht, keine Negation. Schau aufs Wasser, hat er gesagt. Prompt hat er es gemacht. Und das war, hat Jesus deswegen gemacht, um uns deutlich zu machen, er lässt seine Kinder nie im Stich. Nicht? Du Kleingläubiger, meine Gnade trägt dich. Er ist nicht abgesoffen. Das hätte man ja sonst gemacht. Ne? Machst alles richtig, läufst auf dem Wasser, machst es nicht richtig, säufst du ab. Genau so ist es nicht. Aber wir verhalten uns so. Wir haben solche Angst, weil wir Jesus mit unserem leiblichen Vater, mit unserem Vaterbild verwechseln, das überhaupt nicht so von dieser göttlichen Liebe getragen worden ist. Weil ich meine, ich jetzt zum Beispiel als Vater, ich bemühe mich natürlich auch. Also jeder Vater bemüht sich das Beste für seine Kinder, aber wir kommen dann nie ran. In diese Liebe, in diesen Segen und auch nicht in dieser Vollmacht, unseren Kindern genau das zu geben, was sie bräuchten. Das Vaterherz Gottes ist nochmal ganz anders. Es gibt bei Jesus nur Gewinner, nur Sieger, immer nur Sieg und Segen auf all deinen Wegen, wenn du mir dein Herz gibst, wenn du mir folgst, wenn du dich bemühst, meinen Willen zu tun, mein Kind, dann kriege ich so gute Laune, du kriegst von mir bis zum Abwinken Eis, Ketchup, Marmelade, Joghurt, egal. Spätzle. Schäufele. Ich liebe die norddeutsche Küche. Tausche gegen Matjes. Nein, also ich liebe auch Matjes. Aber also ich meine, also ich muss schon sagen, Kirschspätzle ist was Feines. Und auch überhaupt, auch hier. Also, dem Herrn geht es darum zu sehen, bin ich bereit, ihm zu folgen? Saat und Ernte. Das betrifft die Finanzen, aber das bedeutet ganz besonders, wie viel gebe ich von meinem Herzen? Wie viel, wenn du sagst, bete alle Zeit, wie viel gebe ich dir? Dreimal täglich? Fünfmal täglich? Und wenn ich alles, was ich habe, gebe, verliere ich dann alles? Ich muss sagen, seitdem ich anbete, während ich mit den Patienten spreche, kriege ich so viel mehr mit. Klassisches Beispiel. Kennt ihr ja manche. Hört euch die CDs an. Ist ein süßes Beispiel. Hatte ich gestern auch erzählt. 40-jähriges Mädchen, hätte ich beinahe gesagt, eine junge Frau, so ziemlich BMI 18, sehr mager, süchtig, aber so ein typisches Beispiel. Deswegen erzähle ich das auch immer gerne. Kommt in die Praxis und sagt, Arne kommt aus der Gemeinde da, ich kenne sie aber nicht. Vor ein paar Jahren ist das gewesen und sagt sie, sag mal, kannst du mich mal endokrinologisch untersuchen, weil ich habe solche Schlafattacken. Und dann sage ich, wenn ich dich so sehe, so ein Hemd, da würde ich mal meinen, hast du wahrscheinlich auch niedrigen Blutdruck. Ja, schon immer, 90 zu 60, 110 zu 60 ist Maximum. Aha. Mal so schwarz vor Augen gewesen. Ja, immer wenn ich hochkomme, wird mir auch so ein bisschen so komisch, wenn ich schnell und so, ne? Schon mal umgekippt. Ja, ständig. Seit der Kindheit, ich komme hoch, schwarz, wuff, liege ich wieder. Sag ich, na ja, dann wollt ihr auch nicht untersuchen, ne? Kreislaufstörung bei niedrigem Blutdruck, ist doch klar. Aber wir können ja auch mal beten. Ich sag, ja. Frag sie nach ihren Beziehungen. Ja, ja. Ich sag, frag sie nach einem Mann. Ich sag, soll ich nach einem Mann fragen? Bist du verheiratet? Bist du Single? Single? sag ihr, sie braucht einen Mann. Aber genauso in diesem Ton, Lautstärke, Ton, alles, ja, wirklich echt. Ich sag, was? Innerlich dann, ne, weil ich wollte nicht, also vor der, weil die hat es ja nicht gehört. Ist aber genauso gewesen. Frag sie nach einem Mann, sag ihr, sie braucht einen Mann. Da sitzt sie nun da als Doktor, ne? Als gläubig werdender. Und ich, also, ich jetzt nicht, aber, also der Herr, ich habe gebetet eben, ist offenbar der Meinung, also was er sagte war, kurz zusammengefasst, also scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe auch, hat er sowas gesagt wie, ne, jetzt könnte ich sagen, ne, ich hatte so ein Summen im Ohr, Gang aufs Wasser. Dann habe ich gesagt, also mein Eindruck im Gebet ist, der Herr sagt, du brauchst einen Mann. Was, das gibt's doch nicht, das, also das, wie kann das sein? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich sage, na komm, also, so, was ist denn los? Ne? So schlimm ist auch wieder nicht, ne? Gibt Schlimmeres. Ja, sagt sie, aber das kannst du ja nicht wissen. Vor 3-4 Wochen war ich im Schlaflabor hier in einem Krankenhaus und habe mich schon durchuntersuchen lassen wegen dieser Schlafstörung oder wegen dieser Schlafanfälle. Und da war der Kollege irgendwann fertig, hat die Akte zusammengeklappt und hat gesagt, wissen Sie was, organisch sind Sie vollständig gesund, das Einzige, was Ihnen fehlt, ist ein Mann. Und dann habe ich gesagt, was, das ist eine Unverschämtheit, wie kann der das wagen, sowas zu mir zu sagen? Ich war total empört, ich sagte, da gehe ich nie wieder hin. Es sei denn, Herr, das war ein Eindruck von dir, dann bitte schenk heute, ich gehe zu dem Arne hin, der betet ja auch, dann schenk mir bitte heute eine Bestätigung. O-Ton, Original. Ich sag, erfolgt. Sag ich, pass mal auf, dann machen wir das doch so, dann beten wir, dass der Herr den Mann deiner Träume freisetzt. Was hältst du denn davon? Oh ja! Die war gar nicht mehr müde. Spontan geheilt. Verständlicherweise. Es ist ja nicht nur bei Männern so. Das musst du dich mal trauen. Also traut euch. Saat und Ernte. Diese Werke, Halleluja, brauchen Knete. Die Multiplikation braucht Knete. Wir werden jetzt einen Aufruf machen, oder einen, nicht einen Aufruf, nochmal eine Kollekte rumgehen lassen, weil das mit den Kosten so eine Sache ist, hier mit den ganzen verschiedenen Gemeinden, mit den Räumlichkeiten, mit den Fahrtkosten. Und weil wir alle an einem Strang ziehen, ihr und wir, nämlich Reich Gottes zu bauen. Und das braucht für den Aufbau von Strukturen Geld. Deswegen nennt man das Kollekte. Das sind Körbe, die rumgehen, wo man was reintun kann. Das sind Spendentöpfe, die da hinten bisher in den letzten 1-2 Tagen hier noch leer gewesen sind. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich habe mal damals, das habe ich bei Billy Smith gelernt, und ich muss sagen, das macht er gut. Der hat mir das so verklickert, ganz anders als meine Gemeinde. In meiner Gemeinde ist das so, das ist eine relativ große Gemeinde mit 700 Gottesdienstbesuchern. Da gehen die Körbe rum und dann wird das eingesammelt und ist erledigt. Und man hat immer das Gefühl, es ist weg. Und bei dem Billy ist es so, dass er da vorne steht und dann große Körbe hat und man kommt rein, so ist es eigentlich auch gedacht, und man bringt sein Opfer. Und ich hatte immer das Gefühl, was sich bestätigt hat, das wird vielfach, hundertfach, tausendfach rückmultipliziert in mein Leben. Und genauso ist es immer gewesen. Was wir geben, ist eine Saat. Und wir kriegen, was wir sehen. Wir ernten, was wir sehen. Und das ist ganz wunderbar. Je mehr du siehst, desto mehr erntest du. Und das ist das, was ich vorhin sagte, was ich auch bei den, als dieser Klingeltopf da bei mir noch auf dem Schreibtisch stand, das war extrem herausfordernd. Ich sage, Herr, das kommt mir nicht auf den Tisch. Er sagt, genau so machen wir es. Und es hat mich in Demut gelehrt, bitte zu sagen. Ihr glaubt nicht, wie schwer das für mich, bitte zu sagen. Wir haben früher weit, also ich weiß nicht, der 10., das kann man gar nicht so bezeichnen, 20 oder 5, also ich meine, Ein Drittel unseres Einkommens haben wir immer gegeben. Geben bringt echt mehr Spaß. Du bist immer auf der Siegerseite. Aber sag mal bitte, gib mir. Oh. Wo wir von Stolz geprägt sind, das lehrt Demut. Bitte. Und wir bauen das Reich Gottes überall, nicht nur hier, auch in anderen Orten, hier im Süden wie im Norden. Und wir sagen, bitte, lasst euch vom Herrn anrühren. Fragt den Herrn, was ihr da reintun sollt. Aber lasst es nicht unbewusst an euch vorübergehen, sondern sagt, Herr, sprich, soll ich nichts reintun? Was soll ich reintun? Und was der Herr sagt, das macht. Da liegt der Segen drauf. Ob ihr richtig gehört habt oder ob ihr euch verhört habt, ist völlig Banane. Hauptsache, ihr tut, was der Herr, ihr bemüht euch zu tun, was der Herr sagt. Okay? Wollen wir da einmal die Körbe hier oben. Und nochmal, diese Spendentöpfe, da, das hat mit mir gar nichts zu tun, das ist ja für die Gemeinden hier vor Ort. Die sind auch darauf angewiesen, weil sie leben, diese Werke leben von Spenden. Und wenn da nichts drin ist, dann gibt's halt da keine Heizung mehr. Müsste das ein Pullover mehr mitbringen. Halleluja, Jesus. Ich danke dir, dass du jetzt hier jedes Herz anrührst. Du bist hier, es sind deine Finanzen. Das ist in Wirklichkeit, wir sind ohne gekommen, wir gehen ohne, Herr. Aber du sagst, verwaltet meine Finanzen richtig. Vater, ich danke dir, dass du diese Körbe füllst mit Scheinen, Herr, mit Megascheinen. Ich danke dir, dass das für die Heizung fürs ganze Jahr reicht und sogar noch für fließend warm Wasser. Vater, ich danke dir, dass du sagst, du liebst einen fröhlichen Geber und du gibst uns alles wieder, was wir dir geben, in den Bau deines Reiches investieren. Du prüfst unsere Herzen, auch im Bereich der Finanzen. Und da danke ich dir, dass hier jeder gesegnet nach Hause geht, mit mehr nach Hause geht, als er hier jemals auch nur reingeben kann. Halleluja. Vater, komm du mit deinem Segen. Und wenn das Thema jetzt Finanzen ist, so danke ich dir, dass du uns lehrst, dass auch im Bereich der Finanzen du die Fülle für uns vorgesehen hast. Gesundheit, Prosperität, Beziehungen, Vollmacht. Das hat nichts mit Wohlstandsevangelium zu tun, sondern mit Segen, weil sonst musst du dir immer Stress machen, wie du dir die Miete bezahlen sollst. Das macht auch nicht gerade gesünder. Vater, ich danke dir, dass du hier jedem, auch Menschen, die jetzt keine Arbeit haben, dass sie plötzlich Arbeit kriegen. Das ist so immer das Gleiche. Plötzlich gibt's dann einen Job und dann kam hier eine Arbeitsstelle und dann habe ich da noch einen Job gekriegt und plötzlich sind die Finanzen überreich. Danke, Jesus, du versorgst uns, du bist unser Versorger. Danke, Herr, dass du jedem das vielfach wiedergibst, was du jedem aufs Herz gelegt hast, dir zu geben. Ich danke dir für einen freien finanziellen Segensfluss vom Himmel her, für jeden, der jetzt hier ist und sich anrühren lässt und seine Familie, dessen Familie, einen freien finanziellen Segensfluss vom Himmel her. Danke, Herr, dass du jedem, die die Taschen füllst mit Scheinen, dass du auch im Bereich der Finanzen jeden so segnest, Herr, über alle Maßen nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, die Fülle im Bereich der Finanzen, setze ich jetzt in deinem Namen frei für jeden, der sich hier von dir anrühren lässt, Herr. Danke, Jesus. Und ganz besonders auch diese Opferkörbe, das tut einem ja schon weh, wenn man das sieht, dass die da stehen, also von morgens bis abends und leer sind abends, genauso wie sie morgens aufgestellt wurden. Vater, wir segnen die Finanzen der Gemeinden hier auch vor Ort. Die Krishona-Gemeinde, Missionsgemeinde, auch Christen im Beruf, das sind alles Werke, die auch Verwaltung haben, so ist das nun mal, und Betriebskosten, Herr. Und sie leben von den Spenden, den Zehnten und was die Menschen sich bereit sind, aufs Herz zu legen. Ich danke dir, dass du sie segnest. Weil hier dein Reich gebaut wird. Und sonst wären wir gar nicht hier. Halleluja. Heiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Vater. Und ich danke dir auch, dass du diese komische, verkehrte Welt, könnte man sagen, so dieses Versorgtsein, weil ich gebe ja schon meine Kirchensteuern oder sowas, irgend so ein komisches, ich habe ein Recht auf und das alles, dass du diese komischen falschen Sicherheiten von uns nimmst. Es gibt keine Sicherheit. Es ist eine Illusion. Die Renten sind nicht sicher. Sondern es ist nur sicher, wer auf Fels gebaut hat. Und das ist und bleibt Jesus Christus allein. Danke, Jesus. Danke. Diese Scheine, morgen sind sie, wenn das mit der EU so weitergeht, in einem Jahr haben wir keinen Euro mehr, oder? In zwei. Ist eh egal, was du mit den letzten Scheinen machst. Halleluja. Keine Ahnung. Wir beten für dieses Land. Wir beten dafür, dass die Politiker, Entscheidungsträger in Wirtschaft, Kultur und Politik, lass uns da gerne eins machen. Das ist mein tägliches Gebet, dass sie sehen, was hinter den Kulissen läuft. Was hinter den Bilderbergern und den ganzen ist. Dass sie da nicht dem Feind in die Hände spielen. Es gibt so ein Sprichwort, so einen langen Löffel gibt es gar nicht, um mit dem Teufel aus demselben Topf zu essen. Und das hat Methode. Die sind nicht total verblödet. Und die wussten auch schon vor 10 Jahren, dass man am grünen Tisch den Charakter eines Volkes natürlich nicht ändert. Das muss man niemandem erzählen. Zerbruch und Zerschlagen von Volkswirtschaften. Vater, ich danke dir, dass du aber auch hier davor bist und dass du den Schrei deiner Kinder hörst. Und anders als 1900 irgendwas in den 30ern, danke ich dir, dass wir jetzt dich hier haben, Heiliger Geist. Und dass dies hier ein so gottesfürchtiges Land wird. Ein Land voller Anbetern. Dass hier wir uns nicht vor die Wand fahren lassen. Dass uns das keine 32 Mal passiert. Sondern dass in dir ist unser Sieg Jesus. Und du bist auch vor Brüssel. Vater, ich preise deinen heiligen Namen. Lass dein Volk aufstehen. Lass uns Verantwortung übernehmen. Lass uns politische Verantwortung übernehmen. Lass uns wirtschaftliche Verantwortung übernehmen. Du bist auch der Herr der Finanzen. Aber die Frage ist, ob wir deine Kinder sind, die wirklich dich meinen und deine Werke tun und deinen Willen. Danke, Jesus, dass du uns das immer neu ins Herz schreibst. Jetzt ist die Zeit. Solange es Tag ist, können wir was tun. Aber es kommt die Nacht, wo keiner mehr was tun kann. Glaubt mir, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jetzt ist die Zeit, mich anzubeten, sagt der Herr. Ist eine gute Idee. Halleluja. Für Umkehr und Buße. Der Herr hat mir zu mir gesagt, Schukurium Amen, sag ich mal. Ich hatte mal in einer großen Gemeinde in Bremen Dienst und dann hat der Herr am Abend gesagt, sprich vom Kommen meines Reiches. Und dann habe ich gesagt, wie soll ich denn das machen? Und dann sagt er, predige Buße und Umkehr. Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wie das geht. Da hat er nichts mehr gesagt. Dann bin ich eingeschlafen und ich war am nächsten Morgen in der Gebetsvorbereitung bei denen dann da in Bremen. Und dann sagte einer, ich habe geträumt von einem Tsunami, der kommt. Und der nächste sagt, ich habe geträumt vom Johannes dem Täufer. Und der nächste sagt, ich habe den ganz starken Eindruck, es geht um Buße und Umkehr. Ich sag, ist ja ein Ding. Wer soll denn heute predigen? Wie gut, dass ich nichts gesagt habe und auch nicht gepredigt habe, sondern dass der Herr das macht. Wie soll ich denn was sagen? Aber wenn Gottes Geist hier ist, glaubt mir, er bestätigt das Wort des Vaters.